Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, moin.
Guten Morgen.
Bewegtbild-Banausen. Lee und Guess.
Yes, zum 467. Mal.
Eine Menge Holz.
Ja.
467.
500 kommt immer näher.
Die 500 kommt immer näher. Da wird es was Großes geben. Was Großes.
Ja, es ist wie mit großen Geburtstagen. Irgendwie ist dann danach trotzdem alles so wieder vor.
499, wenn wir uns überlegen, was wir in der 500 machen.
Mhm.
Das wird krass.
Ja.
Das wird grandios.
Ja, alles Themen fürs nächste Jahr.
Ja, alles Themen fürs nächste Jahr. Ich nehme erstmal einen Schluck aus meinem offenen Getränk.
Mhm. Gefährlich. Hier mit der ganzen Technik und so.
Ja, jetzt ist die Chance sowieso groß, dass ich es umhaue zum ersten Mal, muss ich zugeben, weil ich habe so ein bisschen Inspektor Clouseau-Woche, also könnte tatsächlich passieren. Das, einiges hat sich summiert, wo ich dachte, okay,
was das ist hättest los? Du ruhig mal sagen können, bevor du die scheiß Dose aufgemacht hast, Alter.
Naja, ich habe mir gedacht, wenn dann fließt die in meine, weißt du, du hast ja noch deinen Block als Schutz, wenn dann fließt die so in meinen Rechner rein.
Ah, okay.
Das ist ja das Maximum, was passieren kann.
Wow, du Altruist.
Ja, ich
schön.
Opfer mich für dich, ist kein Problem.
Mhm.
Ja.
Gucken wir mal, wie das Ding ausgeht.
Ja, das fing damit an, dass ich mir meine Heckscheibe kaputt gefahren habe. Voll dumm eigentlich, weil ich kam vom Auflegen irgendwie vor ein, zwei Wochen war das irgendwie. Ich glaube vor zwei Wochen am Samstag, so lange steht die schon rum. Genau, vor Tschechien war die schon kaputt. Und bin danach zurückgekommen und die parken dann auch so ein bisschen so in zweiter Spur. Und da war so eine enge Parklücke in so einem Parkhafen. Und dann dachte ich, okay, ich fahre erstmal vor, da ist mehr Platz. Und dann mache ich so eine Dreipunktwendung und fahre dann in den Parkhafen rein. Und bei dieser Dreipunktwendung beim Zurücksetzen habe ich mich zu krass...
Geil, wie du mit diesen Fachbegriffen hantierst, Alter.
Fachbegriff.
Parkhafen, Dreipunktwendung, ey.
Ja, Entschuldigung, dass du seit 40 Jahren nicht in einem Auto saßt, aber ich fahre halt noch regelmäßig.
Da weiß man das.
Und habe mich aber idiotischerweise auf das Parksystem verlassen, was nicht angeschlagen hat, was nicht gepiept hat, weil nämlich der Umzugs-LKW, dieser riesige, der da irgendwie in zweiter Spur stand, weil der wohl zu hoch war.
Mhm.
Und da bin ich mit meiner Heckscheibe so gegengefahren, dass die kaputt geknallt ist. Und erstmal gab es einen großen Knall. Ich so, was denn das jetzt für eine Scheiße? Die ist zwar nicht komplett zerplatzt, sondern die hat halt so ein riesiges Loch so unten rechts.
Mhm.
Und ansonsten war aber so Spinnennetz von innen. Also du hast jetzt, konntest nicht rausgucken.
Mhm.
Und ich so Polizei gerufen mit allem drum und dran. Also natürlich irgendwie notiert. Und dann haben die so am LKW geguckt. Die meinen so, sorry, aber wir finden hier gar nichts. So. Also, und dann habe ich gesehen, am LKW ist so eine Glasscheibe war irgendwo dran gewesen, an so einer Kante. Da dachte ich so, ja, muss ja hier gewesen sein. Die so, ja, ich glaube nicht, dass sie da von denen was hören, aber wir machen dem auf jeden Fall einen Zettel an die Windschutzscheibe und so. Und ist auch ganz selten, dass ich LKWs, dass die das fixen und so, weil ob da jetzt ein Kratzer dran ist, weißt du, an so einem LKW, klar. Also das wird nicht repariert, das ist für die viel mehr Aufwand als alles andere.
Mhm.
Weil sonst wäre meine Versicherung noch gestiegen. Und so habe ich wenigstens.
Wenn die das gemeldet hätten.
Ja, weil dann hätte ich ja einem anderen noch einen Schaden zugefügt. Ja. Weil bei einem reinen Glasschaden, bin ja Casco versichert, steigt ja die Versicherung nicht. Sondern
okay.
Die übernehmen das und so weiter und das hat keinen Einfluss darauf. Mhm. Wenn du jetzt aber durch diesen, wenn du natürlich einen Unfall wird was ich ja war, wo ich schuld bin, dann könnte die Versicherung von den Prozenten steigen und dann müsste ich natürlich viel mehr bezahlen für die Reparatur dieser Glasscheibe. Ja, da war ich in...
soll ich dir aber sagen, ich habe genau so eine Aktion mit 18 gemacht.
Hast du auch gemacht?
Ja.
Okay.
In einem Parkhaus, rückwärts in, ist auch schon hammerdämlich, ne? Rückwärts in die Parklücke gefahren.
Mhm.
Und das war so ein Parkhaus, wo die Ebene drüber so ein bisschen überlappend ist.
Okay.
So, und das heißt, da standen so Metalldinger raus, ne?
Mm.
Und es war eine recht hohe Karre und unten waren halt auch die Parksensoren, die natürlich nicht gerafft haben, dass oben diese Metalldinger sind.
Ja.
Zack, schön reingefahren, Heckscheibe rausgeballt.
Ei, ei, ei.
Da war genau, original das gleiche Ding.
Bei mir war es das zweite Mal. Bei meinem allerersten Auto, da hatte ich einen Golf, hatte ich Plattenkisten hinten reingeladen, habe den Kofferraum zugeschlagen und die Kante von der Plattenkiste hat die Scheibe zerdeppert.
Mhm.
Das war auch mitten im Winter. Da bin ich auch mit schön. Dem Ding, bin ich im Winter mit so Pappe und so weiter an der Heckscheibe, bin ich mit dem noch rumgefahren.
Und jetzt?
Den ja habe ich jetzt nicht gefahren, sondern habe mir so ein Miles-Monatsabo geholt, dass ich gesagt habe, okay, in der Zeit, bis die Scheibe repariert wird, fahre ich halt ein Miles. Und wenn du so ein Monatsabo machst, irgendwie für 50 Euro, dann kriegst du irgendwie 20% auf jede Fahrt, musst diese Anmeldegebühr nicht jedes Mal bezahlen, diesen Euro und so und sparst dann ein bisschen. Und dann kam ich am Wochenende vom Auflegen und hatte so meinen Controller bei, so diese riesige Tasche, hatte meinen Rucksack mit meinem DJ-Equipment und meinen Laptop-Ständer in einer Hand. Kommst an dieses Miles-Auto ran, dann musst du natürlich irgendwie dein Telefon rausfummeln, weißt du, so das Auto öffnen. ich meinen Laptop-Ständer erstmal nach unten gestellt, Auto aufgemacht, alles eingeladen, alles fein. Dann bei mir zu Hause eingeparkt, komme ich so raus, lade alles aus, nehme mein Handy raus, um irgendwie, um das Auto abzumelden, habe ich auch gemacht. Und dann sehe ich so einen schwarzen Fleck auf dem Handy. Und ich so, okay, was ist das? Irgendwie so ein Dreckfleck irgendwo entstanden so. Dann versuche ich diesen Fleck so wegzuwischen und dann verschmiere ich mein ganzes Display.
Oh fuck.
Und ich so, Alter, was ist das? Und dann gucke ich meine Finger und das auch hat so ein riesiger schwarzer Fleck drauf. Und ich dachte so, hä, Öl oder was? Und dann fiel es mir ein, beziehungsweise fiel es mir auf, ich gucke meine Hand und in dem Laptop-Ständer hat er die eine Ecke, habe ich wohl ein Stück von einem Hundehaufen mitgenommen, als ich den abgestellt habe, um das Auto aufzumachen. Weil da liegen über Blätter und so und du siehst halt nicht. Du siehst halt nichts im Dunkeln.
Oh Mann, ey.
Und da habe ich schön die Hundescheiße auf meinem Telefon verteilt, Alter. Das war richtig geil. Da habe ich erstmal desinfiziert und natürlich hier sofort irgendwie diese Folie gewechselt und so, weil, Alter, du hältst dir das Ding ans Ohr. Und ich so, weißt du, mit meinem Daumen noch so irgendwie das Ding zerrieben, so, ich so, Alter, eklig. Und dann am Laptop-Ständer gesehen, okay, das war Hundescheiße. Ich habe den in Hundescheiße abgestellt.
Naja, aber gibt es da nicht irgendwelche Statistiken, die besagen, dass auf so einer Handy-Oberfläche mehr Bakterien sind als auf einer Toilette?
Ach so, ja, bestimmt. Ja, glaube ich gern. Weil
ja, ja,
öfter wird das Handy auch irgendwo hingestellt und so.
Ja, aber ja, vor allem, wo du halt überall hinlangst mit deinen Händen und du wischst halt permanent über das Telefon. Ne?
Ja gut, aber wenn ich jetzt weiß, dass das Telefon mit Hundescheiß in Berührung
ja,
gekommen ist,
ich
ist
sag
das schon
nur,
eine
wenn
andere
halt vor natürlich, aber gerade vor der Statistik ist es wahrscheinlich nicht viel dreckiger geworden mit der Hundescheiße, ja, das will ich damit sagen.
Vielleicht ist es sauberer geworden. Ein
bisschen Peeling, ey.
Ich bin ja auch nicht so virophob, also insofern, ich bin ja da nicht so empfindlich.
Ja, aber
da,
trotzdem ist es natürlich halt super ekelhaft.
Das ist voll
nasty.
Weil das ist ein Ding, das hältst du die ganze Zeit, ja, logisch, du da rum und so.
Nachher riecht das noch.
Ja. Und ich sag ja, Inspektor so Wochen, weil heute Morgen war ich nach 4 Stunden wach um 8 Uhr. Deswegen haben die mich von der Kfz-Werkstatt, die meine Scheibe ausgetauscht haben, die waren ganz cool, weil ich hatte um 13 Uhr Termin. Und die haben mich aber, als ich wach war, nach 4 Stunden haben sie mich angerufen, meinen sie, ja, hier ist nichts los, irgendwie Scheibenbusiness stagniert gerade ein bisschen, bei uns nichts zu tun, wenn du willst, kannst du auch irgendwie früher kommen. Mhm. Perfekt, dann fahre ich jetzt los. Und bin ich losgefahren, habe mein Auto da abgegeben und meinte zu denen, ja, ich habe noch einen Kinotermin um 17 Uhr, weil sie meinten, ja, bis 16:45 musst du abholen, weil um 17 Uhr ist halt, um 17 Uhr ist halt Schicht. Da meinst du, ja, geht's denn noch früher, weil ich habe halt noch irgendwie einen Termin fürs Kino um 17.10 Uhr. Da meinte er so, ja, 16 Uhr kriegen wir auf jeden Fall auch in easy. Bevor ich überhaupt zu Hause war, habe ich eine Nachricht gekriegt von wegen, so, ja, Auto ist fertig. Also theoretisch hätte ich schon irgendwie um 10.30 Uhr oder 11 Uhr die schon abholen können. Die waren richtig schnell. Und komme dann nach Hause und habe mir so 2 Brötchen gekauft, so weiß für mein Frühstück. Semmeln, für diejenigen, die das nicht verstehen, was ein Brötchen ist. Und komme nach Hause, hol mir so mein Zeug aus dem Kühlschrank, so weißt du, pack's.
Das heißt Brötchen, Alter, was zur Hölle?
Brötchen ist nicht überall geläufig, Junge. Wir haben eine Hörerschaft auch in anderen Bundesländern. Die verstehen Brötchen.
Ja,
nicht.
Trotzdem ist Brötchen bundesweit der Begriff. Es gibt dann halt noch.
Ach so, Schrippe ist das, ja, was sie nicht verstehen, oder?
Ja,
ja,
natürlich.
Gut, ich habe Brötchen gesagt, statt Schrippe. Ja, gut. Normalerweise sage ich auch Schrippe an dieser Stelle, aber das hätte ich wahrscheinlich erklären müssen. Brötchen ist auch in Bayern verständlich?
Ja.
Okay, gut zu wissen. Tut aber keine, gut, dass du korrigiert hast, aber hat keinen Einfluss auf die Geschichte.
Ich habe nicht korrigiert, ich habe halt gelacht und du wolltest wissen, was los ist.
So, jedenfalls habe ich wie immer, wie 300.000 Male davor, habe ich auf meinen Teller einfach so Käse gepackt und Butter und alles, was so dazugehört. Mhm. Habe mein Brotmesser genommen, womit ich meine Brötchen aufschneide, habe es auch auf den Teller gelegt und dann ist was richtig Geiles passiert. Beim Aufheben von diesem Teller ist dieses Messer langsam so runtergerutscht, dass es mit der Spitze nach unten gefallen ist und voll in meinen Fußrücken rein.
Nein.
Doch. Also was heißt voll rein?
Alter,
das,
fuck.
Das ist dann nicht stecken geblieben oder so, aber es hat schon so gezeckt, es ist dann weggesprungen. Aber ich dachte so, okay, da wird jetzt definitiv Blut an dieser Stelle aus der Socke kommen. Und war dann aber zumindest nicht so. Also ich dachte auch,
Ich dachte, du hast jetzt mal kurz deinen Fuß am Boden festgenagelt.
Das wäre wahrscheinlich Worst Case gewesen, aber so tragisch war es dann doch nicht. Aber es ist schon ein Erlebnis, so einfach das Messer so von oben herab, so senkrecht einfach auf den Fuß fallen lassen, Alter, mit der Klinge.
Mhm.
Das hatte ich so auch noch nicht. Ja, insofern habe ich ja gerade gesagt, Slapstick-Wochen bei mir. Also ich bin vorsichtig mit der Pepsi.
Bin gespannt.
Bin gespannt, ja. Wir werden sehen. Hier haben wir noch ein bisschen.
Ich habe ja leider nicht viel Platz, um hier wegzugehen.
Ja, sag nicht, ich habe dich nicht vorbereitet drauf. Ja.
Naja,
hier,
was soll ich denn jetzt machen?
Dass es hier Chaos gibt.
Soll jetzt Plastik ausbreiten oder dir einen
Strohhalm
holen? Das
wird wahrscheinlich nicht bei der Pepsi bleiben. Es wird hier eine Überschwemmung geben und keine Ahnung, Rohre werden brechen und irgendjemand wird aus dem Balkon fliegen.
Okay, fuck. Du machst mir Mut, ey.
Ja, so viel zur jetzigen Episode. Mhm. Ja, super. Ich würde sagen, dann fangen wir an und bringst hinter uns, oder?
Ja, ja. Gerade jetzt, wo wir echt ein großes Line-Up haben,
ja,
könnte sich das ein bisschen in die Länge ziehen. Dann gucken wir mal.
Ja, schauen wir mal, wie viel wir über die einzelnen Filme reden. Aber zu den drei Auftragsfilmen, die wir für die Episode geplant haben, ist jetzt noch ein Kinofilm dazugekommen.
Ganz spontan.
Genau, ganz spontan. Den habe ich nämlich vorhin gesehen bei dem besagten Bericht. Über den reden wir heute, weil Lee hat ihn schon längst. Schon längst hat er den gesehen. Und deswegen, bei mir hat es ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir den beide gesehen und jetzt können wir auch gemeinsam drüber reden.
Mhm.
Läuft frisch im Kino, könnt ihr euch noch ansehen. Aber ja, wollen wir damit gleich anfangen?
Ja, das können wir gerne machen.
Dann machen wir das.
Ja.
Denn die Rede ist von Eddington.
Eddington.
Der neue Film.
Vierte Langfilm von Ari Aster.
Richtig, Ari Asters neuestes Werk und diesmal nichts für beinharte Genre-Fans. Also als Horrorfilm würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Insofern wandert er ein bisschen auf ungewohnten Faden.
Mhm.
Ja, wir haben ein neues Punkteraten für den Monat Dezember jetzt eingeläutet.
Yay.
Und auch wenn das so ewig her ist, jahrelang, dass du diesen Film gesehen hast, kannst du dich dann noch erinnern, wie du den bewerten würdest.
Ja, das habe ich mir herausgeschrieben.
Ach, das hast du herausgeschrieben.
Muss ich mir natürlich, habe ich mir ganz spontan auch überlegt, wie du den findest.
Okay.
Und ich sage 7,5.
Okay, du sagst 7,5. Ich sag bei dir, dass du den schwächer fandest als die anderen Filme. Und dass du sagst, Ari, mach wieder einen Horrorfilm, Junge.
Mhm.
Ich sag 6.
Okay.
Guck mal, wie es läuft mit dem Hot Pick.
Mhm. Ist das der Hot Pick?
Naja, ist ja schon ein bisschen verhalten. Wenn man es jetzt vergleicht mit deinen Bewertungen zu Midsommar oder Hereditary und was er sonst so gemacht hat.
Ja, eben, die anderen Langfilme kommen bei mir echt bisher gut weg. Deswegen auf jeden Fall so gesehen ein mutiger Tipp.
Okay, definitiv. Deswegen, ich habe mich aber nicht an der Statistik orientiert.
Du hast ja schon auch, also ich finde nicht nur, was das Genre angeht, ich finde, der ist auch in manchen anderen Belangen nicht das, was man jetzt von ihm erwarten würde, gemessen an seiner bisherigen Filmografie.
Mhm.
Und irgendwie reiht er sich da, finde ich, gerade in so ein paar Leute ein, wo wir das schon mal hatten. Also so jetzt Aronofsky zum Beispiel, ne? Sein letzter Film, wo wir gesagt haben, irgendwie hat er wenig wirklich von Aronofsky.
Ja.
Und ja, wir hatten auch noch andere Beispiele.
Da gab es noch einen neulich, ja, wo ich gesagt habe, das ist auch sehr untypisch.
Also
für ihn.
So,
halt so hier, von klar, Edward Berger.
Ja, genau.
Ballad of a Small Player, ja. Auch komplett irgendwie was anderes.
Mhm. Mhm. Und deswegen irgendwie so Regisseure, von denen man eine gewisse Sache erwartet, die jetzt irgendwie so komplett gegen die Erwartungen gehen, das ist schon, ja, ich finde, da reiht er sich mit ein.
Da hast du wohl recht.
Ja, möchtest du erzählen, was hier geht?
Kann ich gerne machen, ja.
Ganz frisch hat er ihn gesehen.
Ja, ich habe ihn ganz frisch gesehen und der Film ist eigentlich recht aktuell von der Handlung und vom Setting, weil wir gehen nur einige Jahre zurück. Für mich ist das irgendwie, also mittlerweile ist es vom Gefühl so Ewigkeiten her, aber der Film spielt in der Corona-Pandemie.
Ja, 2020.
2020, richtig. Und da waren wir mittendrin und jeder von uns, also egal in welchem, ob ihr euch als Millennials bezeichnet oder Generation X oder als sie oder sonst was. Also das haben alle mitbekommen, dass es Corona gab und dass man Masken tragen musste und was da alles so an Rattenschwanz dazugehört hat. Und hier haben wir dieses Szenario als Hintergrund in einem kleinen Kaff in New Mexico mit dem Namen Eddington. Das ist der besagte Name. Und in Eddington läuft gerade ein Wahlkampf, weil sich nämlich ein Herr als Bürgermeister empfohlen hat und dann auch irgendwie diese Wahlkampfvideos rausschickt und da unterwegs ist und alles gut, also alles gut aussieht, weil er sehr beliebt ist und alle ihn mögen. Und alles sieht danach aus, dass er auch wirklich Bürgermeister wird. Wer ihn nicht mag, also so die große Ausnahme, ist der Sheriff in dieser Stadt. Und das ist unsere Hauptrolle, die gespielt wird von Joaquin Phoenix, den Asta schon im letzten Film Boris Afraid als Hauptrolle besetzt hat. Und wir können sagen, der ist hier auch die zentrale Rolle.
Ja.
Und man merkt irgendwie im Umgang mit ihm, dass dieser Sheriff nicht so gut auf ihn zu sprechen ist und dass da irgendwas im Argen liegt, was ihm nicht an dem zukünftigen Bürgermeister gefällt. Und wir merken auch, dass der mit dieser ganzen Corona-Pandemie, wo sich alle an irgendwelche Regeln halten müssen, wo sie Masken tragen müssen, wo sie halt Abstandsregeln einhalten, dass der Sheriff das lächerlich findet, dass er das nicht cool findet, dass zwei andere Cops, die ihn halt anhalten und sagen so, du musst eine Maske aufsetzen, das sind die Regeln, musst die befolgen und so. Und er sagt so, ja, wer hat das beschlossen? Und ich sitze in meinem Auto alleine und wehrt sich dagegen und belächelt die halt. Und auch wenn er in den Supermarkt reingeht, dann weigert er sich, die Maske aufzusetzen wie alle anderen. Und sagt sich, ja, ich hab Asthma und hab dann gesundheitliches Problem und kann nicht atmen unter der Maske. Also, was wollt ihr machen? So von wegen so. Also, dem gefällt das alles nicht so. Diese neuen Regelungen und diese Corona-Pandemie und alle Vorsichtsmaßnahmen hält er halt für überholt und sagt halt, in Edding gibt's kein Covid. So, was soll denn die Scheiße? Was soll denn der Aufruhr? Und das spielt im Laufe des Films auch noch eine Rolle, ist aber nicht die zentrale Rolle, sondern ist eigentlich mehr so, die Umgebung, wo das spielt. Das heißt, wir sehen Leute, die Masken tragen, wir sehen Abstandsregeln, wir sehen dann irgendwie so ein Rave, wo dann irgendwelche Jugendlichen rumhängen, aber du merkst halt, wenn der eine irgendwie ein Mädel anspricht, dann sagt er so, ja, sorry, als er ihr zu nahe gekommen ist und geht dann erstmal einen Meter zurück, weil die Leute sind schon ein bisschen vorsichtig. Und ist jetzt gar nicht so leicht zu erzählen, worum es hier geht, weil das hat mich so ein bisschen an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri erinnert, weil erstmal die Charaktere eingeführt werden. Wir sehen, wer zu wem steht. Emma Stone spielt die Freundin von Joaquin Phoenix, von dem Sheriff. Aber die beiden sind auch nicht so richtig ein Herz und eine Seele, weil immer wenn er ihr irgendwie nahe kommen wird, distanziert sie sich so ein bisschen. Sie versucht zwar dann im Bett oder so, also so die Zärtlichkeiten zu erwidern, aber irgendwie schreckt sie dann immer zurück und sagt so, ja, es wird schon langsam besser. Das heißt, irgendwas scheint auch da vorgekommen zu sein. Und je mehr Wahlvideos oder diese Werbevideos über den zukünftigen Bürgermeister, der von Pedro Pascal gespielt wird, auch also insgesamt ist der Cast schon nicht ohne, der Sheriff sieht, desto mehr regt ihn das auf. Und irgendwann sagt er sich dann in so einer spontanen Aktion, nachdem er aus dem Supermarkt rausbegleitet worden ist, pass auf, ich werde der neue Bürgermeister. Und stellt sich ebenfalls zum Wahlkampf und ist dann praktisch der direkte Konkurrent von Pedro Pascal. Und auch der Sheriff will jetzt Bürgermeister werden. Und dann nennt sein Sheriff's Office kurzerhand zum Wahlkampfbüro. Und seine beiden Deputies, die da arbeiten, sind dann seine Wahlhelfer und müssen ihm dann helfen mit Slogans und mit allem drum und dran. Und dann kriegt das Ganze so einen politischen Machtkampf. Und das geht eine ganze Weile, weil dieser Film geht 2,5 Stunden von der Laufzeit.
Ja.
Und man merkt ja auch am Anfang und man fragt sich, wohin führt das Ganze und worum geht es hier eigentlich? Geht es jetzt nur um diesen Sheriff, den wir irgendwie durch diese Stadt folgen während der Corona-Pandemie und dass er sich jetzt zum Bürgermeister aufstellen lässt und so? Ist alles recht unspektakulär und du fragst dich, wo will das Ganze hin? Und dann gibt es ein gewaltvolles Ereignis, weil wir sehen schon, dass sich so einige Figuren, besonders die Hauptperson, halt manchmal auch ein bisschen undiplomatisch und unglücklich verhalten und auch nicht der... Er ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, drücken wir es mal so aus. Und dann passiert etwas, was eine ziemlich krasse Gewaltspirale auslöst in der Mitte des Films.
In der Mitte?
Würde ich sagen.
Boah, krass, für mich volles Ende.
Für dich war es am Ende.
Ja.
Nee, das ist schon irgendwie, das ist schon recht zentral. Das ist so, dass so ein Schuss fällt an einer Stelle. Und dann kriegt der Film für mich eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Intensität. Und dann fand ich ihn richtig geil, da wo es losgeht und wo dann diese Abwärtsspirale losgeht. Der Film ist so ein, wenn wir jetzt schon bei diesem Klischee von diesem Slowburner sind, weißt du, was die Definition angeht, ist das wirklich so dieser Funken, der das Streichholz gerade mal so anmacht. Und dann dauert das eine ganze Weile. Aber dann, wenn es dann anfängt zu brennen, gibt er schon richtig Gas. Und da fand ich den richtig geil. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der hat bei mir dann doch sehr, sehr gewonnen im Laufe des Films.
Natürlich gewinnt der hinten raus. Aber ich habe das mit der Gewichtung definitiv anders wahrgenommen. Also, weil wenn das so wäre, ne, dass er irgendwie in der Mitte zündet und dann von da langsam ansteigt, bis halt zu so einem finalen Knall, hätte ich damit sehr gut leben können. Für mich ist es aber frühestens im letzten Drittel, dass da überhaupt mal was zündet. Und dann geht's halt am Ende einmal steil nach oben und das aber auch verhältnismäßig kurz, finde ich. Und das ist halt gemessen an der Lauflänge für meinen Geschmack halt zu wenig. Plus, das fühlte sich für mich total komisch an mit dieser ganzen, mit diesem Corona-Setting. Weil es wurde halt auch oft benutzt, um so ein bisschen einen lustigen Moment zu erzählen. Ne, es gab ja dann immer wieder die eine oder andere Situation, wo er sich halt mit seinem Corona-Gegner-Ding einfach in blöde Situationen reinmanövriert oder halt dumme Diskussionen führt, die aber halt, glaube ich, primär lustig sein sollen für den Zuschauenden.
Lustig, okay. Habe ich so nicht gesehen.
Ja,
okay. Also eher so ein bisschen absurd, also, aber...
Ja, das ist aber halt, das fällt für mich in die Kategorie lustig.
Okay.
Okay. Ja. Naja, weil ansonsten tragen sie ja nicht wirklich was zum Narrativ bei.
Ja.
Ne? Außer, dass man halt so ein bisschen, das ist einer der Faktoren, die halt dafür sorgen, dass er immer mehr abdreht.
Ja, oder dass also seine das kann man, glaube ich, noch verraten, weil er infiziert sich dann und ist dann Corona-positiv, was jetzt auch nicht an... was auch nicht bestätigt wird im Laufe des Films, aber wir sehen schon, dass er anfängt zu husten und dass er körperlich nicht mehr irgendwie nicht mehr fit ist. Wir sehen, dass er einen Corona-Test macht, aber wir sehen jetzt nicht das Ergebnis schwarz auf weiß, aber wir können uns denken, was da passiert ist, weil der ist im Laufe des Films schon ein bisschen ledierter, körperlich und physisch.
Ja, aber ich finde eben, dass das ganze Corona-Setting nur als solches benutzt wird und ansonsten darüber nichts erzählt wird. Und dann frage ich mich halt, warum musste das jetzt sein? Und als es dann als ich in der Recherche dann gelesen habe, dass er dieses Drehbuch halt als erstes seiner Drehbücher geschrieben hatte und das eigentlich sein Regiedebüt werden sollte, weil er irgendwie eben diesen Neo-Western geschrieben hatte und es dann aber irgendwie verschoben hat und sich halt für Hereditary entschieden hat und dann eben nach Bo is Afraid bekannt gegeben hat, dass er den macht.
Ja.
Und es dann angepasst hat an diese ganze Corona-Nummer. Und ich finde, das spürt man, weil irgendwie ist das so da, aber es ist im Grunde halt auch überflüssig, weil es eben nichts zu dieser Fehde wirklich groß beiträgt und auch uns jetzt, außer dass er dagegen ist, erzählt es uns wenig über unsere Hauptfigur. Also ich verstehe halt nicht, warum dieses Settings fühlt sich halt so an wie, okay, jetzt schon wieder der nächste Film, wo halt Corona irgendwie ein Thema ist. Aber es ist nicht wirklich Thema. Es ist halt das Setting und dann frage ich mich, man hätte den Film halt auch echt zeitloser machen können, indem du das nicht nimmst. Aber gut, er hat sich dafür entschieden. Mir hat es persönlich nichts gegeben, außer eben so den einen oder anderen kleinen Lacher. Weil ich halt eben, wie du sagst, weil es da so absurde Situationen gibt. Aber mir ging es auch so. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen Three Billboards, bisschen auch No Country for Old Men. Aber in keinem der Fälle kommt der da ran, weil ich eben wirklich über weite Strecken dachte, so, jetzt komm mal in die Pötte. Und Slowburner haben es bei mir generell nicht leicht, aber es gibt auf jeden Fall welche, die ich genial finde, aber der gehört nicht dazu. Weil ich dann eben den Ausschlag am Ende halt zu knapp bemessen finde dafür, dass der Film 2,5 Stunden geht.
Also bei genial bin ich auch nicht, aber ich muss in einer Hinsicht widersprechen. Ich habe das auch gelesen, dass er den als Western, als Neo-Western aufziehen wollte und sich dann jetzt irgendwie, nachdem er diese ganzen Filme gedreht hat, dafür entschieden hat, das Ganze jetzt in diese Zeit zu packen. Und es ist ja eine Zeit, die tatsächlich stattfand. Insofern spricht eigentlich auch nichts dagegen, auch wenn es jetzt nicht um Corona geht, warum man das jetzt nicht genau in diesen Jahren irgendwie so ansiedeln sollte. Das führte bei mir dazu und bei Nora auch, die neben mir saß, dass wir uns gefragt haben, ob das eine wahre Geschichte ist. Weil ist ja so viel abgegangen in der Pandemiezeit und so weiter. Weil du darfst nicht vergessen, was hier auch wichtig ist, jeder ist ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise isoliert. Du kannst ja, es gibt ja keine Menschengruppen, die sich versammeln dürfen und so. Das sind ja alles so, das sind ja alles so Sachen, die hier reinspielen, zudem ja auch der Floyd-Vorfall eine Rolle hier spielt in dem Film. Und das ist ja alles in einer Zeit, wo du dann, wo die Leute zu Hause saßen, jeder war irgendwie für sich, weißt du, du konntest nicht rausgehen. Und dann hast du bei Social Media diese Verschwörungsgeschichten gelesen, mitgekriegt, okay, was hat das auf sich mit der Pandemie? Dann hast du diese Geschichte von Floyd gehört mit den Polizisten, dann hast du wieder Misstrauen der Polizei und der Regierung gegenüber gehabt. Also es ist ja schon eine Zeit, wo man irgendwie viel Misstrauen auch den Medien entgegenübergebracht hat.
Das sehe ich auch alles, aber das ist alles nicht zu Ende erzählt. Das ist alles nur da, aber da ist nicht wirklich, da ist weder eine Haltung drin von Asta, dass ich da rauslesen könnte, er bewertet das in irgendeine Richtung oder zeigt uns seinen Blickwinkel auf das Thema. Sonst ist eben alles sehr pauschal gehalten, von allem so ein bisschen. Und wozu? Also weil es fürs Narrativ einfach gar nichts tut.
Naja, Austin Butler ist schon eine Figur, die definitiv in dieser Phase sehr prominent werden könnte.
Ja, aber so ein, also dass du so eine Art Sektenanführer immer schon gehabt hast. Also ich meine, die hatten in den 70s ja schon auch ihren Höhepunkt. Und ich finde sowieso, mit dem Setting hätte der das so geil in den 70ern spielen lassen können. Mhm. Und dann hättest du halt Corona weggelassen, hättest du auch von mir aus irgendwas anderes nehmen können. Aber dann hätte ich eben auch die Figur von Austin Butler irgendwie besser gefunden. Weil so wirkte das dann auch so ein bisschen wie, ja, wir müssen jetzt auch irgendwie so à la Cohen halt irgendwie so noch irgendeine schräge Figur damit reinbringen. Und ich finde auch nicht, dass das die stärkste Figur von Austin Butler ist. Also so wie er das Ding gespielt hat und alles, das war alles so ein bisschen drüber. Mhm. Ich mochte den Deputy Sheriff. Hier, Michael Ward.
Ja, der war auch super. Mhm.
Den kennen wir aus Empire of Light. Mhm. Ne, da war er der männliche Protagonist. Und sowieso so ein paar Nebenfiguren fand ich ganz cool. Aber irgendwie ist für mich auch das Ding mit seiner Frau nicht wirklich durcherzählt. Und ja, also alles in allem war ich schon echt underwhelmed, weil ich irgendwie dachte ich so, ja, okay, und jetzt? Mhm. So, jetzt habe ich mir 2,5 Stunden Film angeguckt, dafür, dass es am Ende mal kurz rund ging und da viel darüber hinaus ist es nicht. Also verstehe mich nicht falsch, auch hier gibt es zum Teil wieder echt geile Bilder. Aber nee, halt zu wenig davon irgendwie, dass das groß auch ein Rewatch-Value hätte oder ich irgendwie das Gefühl habe, da bleibt richtig was hängen.
Das ist so ein typischer Film, wo ich definitiv Rewatch-Value drin sehe, weil ich so bestimmte Momente drin sehe, wo ich der Meinung bin, da hat sich Ari Aster definitiv was dabei gedacht. Also es gibt ja eine Szene, wo jemand durchs Dach fällt und wo er dann reinfällt und so, spielt er dann auch noch im Laufe des Films eine Rolle. Das sind schon alles Momente, wo er sich definitiv Gedanken gemacht hat. Und was du gerade meinst, filmisch, Alter, wenn die Kamera so rumfährt um ihn an einer Stelle und so.
Ey, ich sag ja ein paar richtig gute Bilder.
Und du siehst irgendwo, ja, du siehst irgendwo Schüsse fallen und du weißt nicht woher und so. Und diese Orientierungslosigkeit, die springt definitiv auch auf den Zuschauer rüber.
Dabei,
das macht er gut.
Sei vielleicht erwähnenswert, dass das ja der erste Film ist, den er nicht mit seinem DOP gemacht hat, mit dem er die Filme davor gemacht hat. Mhm. Ne, bisher war das immer Pavel Pogorzelski und bei diesem Film war es Darius Conji.
Den kennen wir auch.
Ja, der hat allein 2025 drei Filme gemacht, Mickey 17, diesen hier und den neuen von Josh Safdie, Marty Supreme. Mhm.
Auf den bin ich auch mal gespannt.
Ist schon krass, ne, wie die Safdies, Alter, mit ein paar Filmen, zu welchem Status sie gekommen sind, dass das jetzt auch problemlos funktioniert, wenn, wobei, ganz offensichtlich nicht, aber dass die jetzt halt getrennt voneinander Filme machen, mhm, und man irgendwie trotzdem Bock hat, die zu sehen, ne? Nur weil dieser Name Safdie da dranhängt.
Ja, die haben sich schon einen Namen, haben sich schon einen Namen geholt, definitiv. Ja. Ja, und du hast natürlich dieses Triumvirat von sehr angesagten Leuten. Wir haben Joaquin Phoenix, Emma Stone und Pedro Pascal. Also die kennt man definitiv, aber du hast auch so Nebenrollen. Hast du so Leute wie Luke Grimes, der in Yellowstone eine durchgehende Rolle hat und Clifton Collins Jr. spielt mit.
Ja.
Deirdre O'Connell ist auch eine Schauspielerin, die man definitiv schon in der Filmlandschaft gesehen hat. Und Austin Butler ist jetzt auch. Also
ich habe mir Deirdre O'Connell auch aufgeschrieben, aber ich beim besten Willen weiß ich nicht mehr, wen die da gespielt hat, Alter.
In Edding?
Ja.
Die war die Mutter von Louise, also die Mutter von Emma Stone.
Ach, ihre Mutter, okay. Ja.
Mhm. Das war ihre Mutter.
Boah.
Die ja auch sehr verschwörerisch unterwegs ist mit allem drum und dran. Insofern, das passt da auch so ein bisschen zu Corona, dass halt eine den ganzen Tag irgendwie nur Gehirnwäsche betreibt, die irgendwie und dir die Ohren voll hält, dass das jetzt irgendwie eine erfundene Geschichte ist und dass das alles nicht stimmt und die kann man damit ganz...
Ja, aber das meine ich. Du hast halt eben so ein bisschen plakativ von aus jeder Richtung da mal so was platziert in den Figuren, aber...
Ja, das war dir zu wenig. Ja, aber gut, aber es war kein Film über Corona, sondern es war halt, was er spielte halt nur in dieser Zeit. Deswegen hat mich das nicht so groß gestört, dass das nicht tiefer ging, sondern dass das nur so ein... Für dich war das so eine Art Gimmick, oder?
Ja.
Okay.
Also ich habe halt nicht wirklich verstanden, warum. Also guck mal, vor allem er reißt halt so viel an, aber ich krieg da nicht mehr dafür da macht er irgendwie nichts draus. Wie auch dieses Ding, das ist das George Floyd-Thema angesprochen, ne? Mhm. Das ist ja, da hätte man echt was draus machen können, weil das war ja ein Ding. Du hast da ja primär weiße Menschen, die sich dafür stark machen.
Ja.
Ne? Also dieser Aktivismus aus so einer krassen
Right Privilege.
Ja, aus so einer sehr privilegierten Position raus halt.
Voll.
Und da macht er auch nichts mit. Also irgendwie fand ich das alles sehr schade halt, weißt du, weil so im Ansatz waren dann Dinger da und dann plätschert er aber wieder so vor sich hin und fand irgendwie
Ja, ich hatte da tatsächlich ein Flashback in die Corona-Epidemie, weißt du, wo du eben auch zugespammt worden bist von diesen ganzen Botschaften, von Nachrichten, weißt du, aus aller Welt, so von Corona über Floyd bis Black Lives Matter und MeToo und was da alles so dazukommt. Also plötzlich waren alle engagiert und politisch unterwegs. Und irgendwie hat er das hier mit eingebaut. Und das fand ich gut, auch wenn es jetzt nicht so deep geht. Aber so diese wilde, wo du nicht weißt, okay, wie geht's jetzt weiter, Atmosphäre, finde ich, hat er gut eingefangen, so vom Vibe.
Ja, da hilft der Score natürlich auch wieder sehr. Ne? Mhm. Ja, aber unterm Strich ist es eben für mich dann doch viel Lärm um nichts.
Okay. Was sagst du denn zu der Leistung von Joaquin Phoenix, der für mich auch einer meiner Lieblingsschauspieler ist in der Filmlandschaft und der ist ja für mich auch einer der Goats.
Ja.
Und wie fandst du ihn?
Also für seine Verhältnisse muss man hier ja schon fast von unterfordert sprechen mit dem, was er da zu tun hat, aber macht er super. Wie immer, klar.
Unterfordert, okay.
Naja.
Hey, der war schon wieder geil, Alter.
Ja, natürlich, aber er muss halt nicht allzu viel machen hier.
Muss es auch der Maske lassen, dass die,
ja, eben,
dass auch diese Jeans, die er trägt, so, dass die so gut zu diesem komischen Sheriff in dieser New Mexico Kleinstadt passen.
Ja, das ganze Kostüm, ja, das war Brille cool. Auch, ne? Also,
angegraut und so.
Ja, ja, mir aber ich fand auch Emma Stone war hier nicht wirklich gefordert.
So. Ja, das stimmt. Das hätte auch von einer schwächeren Schauspielerin verkörpert werden können. Da bin ich bei dir. Aber insgesamt. Natürlich ist er nicht so gut wie Three Billboards, wie der genannte, oder wie No Country for Men oder wie andere Filme von Ari Aster. Da bin ich auch, oder beziehungsweise bin ich auch nicht, dass ich jetzt sage, der toppt die jetzt alle. Aber irgendwann hat er mich wirklich krass bei der Stange gehalten und irgendwann fand ich den richtig gut. Und Nora, nee, war dann
also
so
versteh mich nicht falsch, das hat er bei mir auch. Ne? Ich war die ganze Zeit interessiert und wollte wissen, was da geht. Ich war halt einfach am Ende einigermaßen enttäuscht, weil ich dachte, okay, dafür jetzt 2,5 Stunden.
Okay. Ja, das Pacing hätte man wahrscheinlich ein bisschen bessern können, beziehungsweise den ersten Akt auf jeden Fall um einiges reduzieren. Man hätte die Story definitiv in einer halben Stunde weniger auch erzählen können, ohne Frage. Aber dadurch hat er dann auch irgendwie noch mehr Impact, wenn es dann wirklich losgeht. Weil ich habe mich dann schon wirklich gefragt und dachte so, Alter, okay, Asta, was ist hier los? Wann geht's los?
Wenn wir gerade jetzt nochmal diesen Vergleich zu No Country for Old Men ziehen, ne? Der hat ja auch viele Längen drin oder lang, nennen wir es mal langsame Passagen. Ich empfinde das nicht als Längen, weil die sind schon halt sehr gezielt platziert, weil die machen was mit dir. Ne? Und das macht ja auch gerade in den spannenden Momenten ist der ja auch langsam und das killt dich ja. Also bei No Country for Old Men.
Ja, ja, klar.
Und das ist hier halt sowas, habe ich ja halt zu keinem Zeitpunkt.
Ja, aber ich mag halt so, dass der dich überrascht an vielen Momenten. Also es gibt ja dann schon. Ich meine, wir verfolgen diesen Sheriff jetzt wirklich seit 1,5 Stunden, weißt du, so in diesem Film. Und dann macht er auf einmal etwas. Du kannst mir nicht sagen, dass du das kommen gesehen hast oder dass du gesagt hast, okay, ja, das habe ich jetzt prognostiziert. Sondern das ist so ein Schlag in die Fresse, was dann passiert,
ja,
wie
er
auf einmal reagiert in diesem Moment. Und dann bist du spätestens wach. Um es jetzt mal runterzubringen.
Wie gesagt, ich bin ja.
Und dann kommen einige Momente, ja, genau. Dann gibt es einige Momente, wo ich gesagt habe, ja, okay, das hat man so nicht kommen sehen, was jetzt passiert. Und dann wird schon fast so ein, ich will jetzt nicht spoilern, aber jeder, der schon mal eine Columbo-Folge gesehen hat und sich dann gesehen hat, wie der Mörder sich immer behinderter verhält im Laufe der Handlung, der wird hier vielleicht ein paar Parallelen finden, weil du denkst ja nur so, Alter, Handschrift, was? Und Nora auch so, also die hat sich nur so die Augen zugehalten und dachte so, Alter, was zur Hölle? Und ich finde es halt gut, dass der Film mich dann immer wieder überrascht im letzten Drittel. Da macht er.
Ja, das letzte Drittel ist auch mit Abstand das Stärkste.
Ja, da muss man erstmal hinkommen. Das gebe ich dir. Aber dann hat er doch für mich. Am Ende hat er gewonnen.
Okay, na schön.
Wie so ein Fußballspiel, wo die Mannschaft halt leider erst im letzten Drittel aufdreht, aber dann am Ende dann trotzdem den Sieg holt.
Wo steht der denn jetzt im Einspiel eigentlich? Weil 25 Millionen hat er gekostet, das weiß ich.
Schauen wir hier rein, ich habe es gerade aufgerufen, der ist jetzt bei 13,7 Millionen, das heißt, es hört sich so an, als hätten wir hier einen weiteren Film, der an den Kinokassen eiskalt versagt.
Ja, weil im Juli waren es halt 11,8, ne? Also, wow.
Das hört sich jetzt auch nicht an einem mega Startwochenende an, das ist ja eigentlich das Stärkste, insofern, das wird definitiv kein Hit.
Ja, Aber wie siehst du das so mit der Handschrift von Ari Aster und was er jetzt hier gemacht hat?
Ich glaube, dass das einer der Filme ist, wo, weil ich meine, Hereditary und Midsommar wurden ja mega gehypt, als sie hier im Kino liefen, weißt du, und waren ja krass erfolgreich, weil sich rumgesprochen hat, einer musste gucken, mega Film. Und hier, glaube ich, ist es das Gegenteil. Hier, glaube ich, sind die Fans ins Kino gerannt und haben gesagt, haben alle vorgewarnt, als sie rausgegangen sind, meinen sie, guckt die nicht. Der ist super lame, der ist mega lang und so.
Du meinst halt primär die Aster oder explizit Horrorfans?
Naja, oder genau, oder allgemein so die Kinofans, die vielleicht irgendwie seine vorigen Filme kennen, so weißt du, die sagen so, ja, das ist der Typ, der Hereditary und Midsommar gemacht hat. Und die werden dann alle vorgewarnt haben, deswegen wird der wahrscheinlich nicht so gut funktionieren in den Kinokassen.
Naja. Wobei, ich glaube, Bo is Afraid war ja auch nicht wirklich erfolgreich.
Ne? Nee, Bo is Afraid war schon so ein... Der ist halt mit seinen anderen beiden Filmen, ist er, also mit Bo is Afraid und mit dem hier ist er halt wesentlich sperriger unterwegs als...
Wo ich ja generell erstmal keinen Stress mit habe. Ich finde es ja cool, dass er sowas fürs Kino machen darf.
Klar, definitiv. Also für mich bleibt er ein interessanter Filmemacher, weil einen wirklich schlechten Film hat er bis jetzt noch nicht gemacht.
Ja, aber groß schräg finde ich den hier halt nicht. Eben jetzt verglichen vor allem mit dem, was er davor gemacht hat. Und da sind wir jetzt wieder, ne? Witzigerweise hat er ja auch jetzt den aktuellen Lanthimos-Film produziert, mitproduziert.
Stimmt.
Und da haben wir wieder Emma Stone und Co. Also
ja, die ist gerade überpräsent, ey. Das muss man mal sagen. Aber sei ihr gegönnt.
Ja, klar. Ja, die ist super.
Ja. Die Jaja-Filme, Jungs, darauf können wir nochmal hinweisen. Die haben den als Hauptfilm gerade durchgenommen. Jetzt kann ich mir die Folge auch mal anhören. Das wollte ich natürlich erst machen, nachdem ich den Film gesehen habe. Aber bin mal gespannt, was die dazu sagen.
Habe ich mir auch noch nicht angeguckt.
Ja, da auch gerne reinhören.
Natürlich.
Und ansonsten sind wir durch soweit. Und also das ist jetzt auf jeden Fall ein Filmemacher, wie einige andere aus dieser wilden Generation, wo ich auch gespannt bin, was sie als nächstes so machen.
Ja,
ich bin ja auch bei Bo is Afraid, war ich auch teilweise euphorischer unterwegs als manch anderer, die da auch schon enttäuscht waren, die gesagt haben, ja, das ist nicht mehr, der ist nicht mehr so gut wie in den ersten beiden Teilen und so und kommt mit Bo is Afraid und nicht so viel anfangen. Ich mochte den ja sehr.
Und siehst du, und bei Bo is Afraid, da wäre ich fast schon so weit, dass ich sagen würde, den möchte ich nochmal sehen. Weil, also, der hat für mich sehr viel mehr Rewatch-Value.
Okay.
Weil da halt so schräge Passagen drin sind, dass du, glaube ich, gar nicht beim ersten Mal gucken, blicken kannst, wo der damit hin will, genau.
Liefen die alle unter A24?
Nee. Also, weil der hier ja nicht, oder?
Doch. Das ist ein A24-Film.
Dann ja.
Wollte gerade sagen, weil waren auch die anderen auch, oder?
Ja.
Krass. Haben sie den Regisseur einfach mal abonniert.
Naja, und eben, also, naja, als Produzent offenbar auch, weiß nicht, ob der da jetzt Teil des Vereins ist, aber der macht halt hammer viel für die, weil wie gesagt, Bugonia ist ja auch ein A24-Film.
Stimmt.
Und produziert Asta auch.
Stimmt. Interessant.
Naja, der ist umtriebig.
Auf jeden Fall.
Aber es ist super, also weil es tut eben gerade so Genrefilm, auch wenn ich den jetzt hier nicht wirklich drunter zählen würde. Aber das tut solchen Filmen natürlich gut. Ich finde es auch cool, dass dann eben Sachen ins Kino kommen, die halt ein bisschen weniger Mainstream sind.
Ja.
Wo Bugonia wahrscheinlich auch drunter fällt.
Denke auch, ja. Als Mainstream kann man das definitiv nicht bezeichnen.
Ja. Okay, sollen wir Punkte nennen?
Lass das machen.
Gut, 6,8 auf IMDb, Metascore ist bei 65, Letterboxd 3,4. Stimmt das überhaupt noch? Das ist alles ein bisschen überholt wahrscheinlich jetzt.
Ich habe jetzt IMDb hier aufgerufen. Ja, warte. 65 ist Metascore, ja. IMDb ist bei 6,6.
Oh, dann ist er gesunken, okay.
Da ist er gesunken und 3,4 hat er bei Letterboxd.
Gut.
Was wahrscheinlich stimmt. Für einen Ari Aster-Film verhalten ist.
Wahrscheinlich, ja. Und nachdem ich dir jetzt zugehört habe, hätte ich dich wahrscheinlich auf 8 geschätzt.
Das wäre auch richtig gewesen, die 8.
Okay.
Und der Vorteil des Feuerratens, jetzt ist die Frage, wie weit bin ich daneben?
Halben Punkt. Ich bin bei 6,5.
6,5?
Gut. Hat ein gutes Näschen gehabt, der Gäste.
Ja.
Sehr schön.
Ja, 6,5 ist ja jetzt auch kein schlechter Film. Also das hat man ja rausgehört bei dir. Also. Weil in meiner Letterboxd-Bubble, also da sind doch Menschen, die strafen den mit einem Stern oder zwei Sternen ab. Da bist du ja dann weit entfernt.
Nein, das ist natürlich gerade, wie du schon sagst, visuell macht er ja schon an manchen Stellen richtig was her.
Eben, ja. Aber du hast dann wieder die 4-Sterne- und 5-Sterne-Bewertung. Das ist schon interessant. Also der polarisiert schon. An den Kinokassen oder gerade so von den Leuten, die ihn gesehen haben. Aber ich bin dann doch Fan von dem.
Schön.
Ja.
So, jetzt müssen wir eigentlich fast nochmal einen gemeinsamen bringen, oder?
Können wir machen,
geht
ja.
Geht das sonst auf?
Dann hauen wir zwei hintereinander raus und dann machen wir unsere eigenen und dann machen wir uns jetzt noch die restlichen zwei Auftragsfilme am Ende.
Mhm.
Alright, worauf hast du Lust?
Ich überlege gerade, ob das chronologisch, jetzt wären wir quasi chronologisch rückwärts unterwegs, ist doof, ne? Dann machen wir doch jetzt einfach mal...
Chronologisch rückwärts wäre doch auch mal was Neues. Dann nehmen wir eben den zweitneuesten Film als nächstes.
Ja, das wäre dann das The Other Guys.
Das wäre The Other Guys, Will Ferrell Content.
Oh.
Mehr Comedies im Auftragsportfolio. Die Leute,
yes,
hören dir zu.
Alter.
Office Space ist reingeflattert für Dezember. Ja.
Nice, also, dann siehst du den endlich mal, weil den kennst du ja nicht.
Ja, ich sehe ihn endlich, ja, auf jeden Fall.
Yeah.
Hat Olli Magnade walten lassen und sein Los aufgewertet. Da freue ich mich drauf, der steht
geil
ja bei mir rum.
Kann ich endlich mal, wenn ich den wieder gucke, kann ich endlich mal dieses Terrific samplen, Alter.
Okay. Ja, kann mir vorstellen, dass da einige Samples rumkommen.
Ah. Have you seen my stapler? So, The Other Guys. Für dich eine Erstsichtung? Nein.
Nein, den kannte ich.
Okay.
Glaube auch im Kino gesehen.
Mhm. Sehr gut. So, vorher raten.
Mhm.
Willst du.
Ich fange gerne an.
Anfangen?
Auch wenn es ein bisschen tricky ist, weil ich dachte, Superbad wäre auch so ein 10-Punkte-Comedy für dich. Und dann hast du mich ein bisschen überrascht, indem der irgendwie nicht bei 10 war. Jetzt würde ich hier wahrscheinlich auch mit einer 10 vorpreschen, vor dieser Erfahrung. Aber bin jetzt wieder vorsichtig.
Ach so. Aber du ist schon klar, dass da einen entscheidenden Unterschied gibt. Alter, was ist denn heute los? Ich erzähle eine Grütze.
Besoffen, Ali, besoffen.
Ja, aber wirklich.
Ach komm, no risk, no fun, ja.
Ich will dich nicht manipulieren, ne?
Doch,
nicht,
doch, ich sag jetzt, naja, gut, du hast mich manipuliert, wenn ich jetzt die 10 nenne und das nicht, dann hast du mich verarscht. Das ist ganz einfach.
So pokerst du auch, oder was?
Nee, ja. In erster Linie sage ich erstmal das. Und dann 10.
I feel judged, but safe.
Solltest du.
Ich habe mir für dich, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass du trotz Will Ferrell hier eine Menge Spaß mit hattest.
Was, Moment mal, was heißt denn trotz Will Ferrell? Hast du mich hier auf die gegnerische Seite jetzt gepackt oder so? Ich bin doch auch Fan.
Naja, Fan, ne?
Also, ich mag den schon auch gerne.
Ja, also, ja,
ich finde
nicht
alles lustig.
Es gibt halt schon auch Filme, wo er für dich jetzt nicht wirklich eine große Bereicherung darstellt.
Ja, weil die Filme insgesamt nicht lustig sind, das stimmt. Aber.
Ja, siehst du, und bei mir ist es definitiv so, dass der jeden Film halt aufwertet.
Okay.
Aber hier gibt es ja auch noch wirklich ausreichend Stuff drumherum und ich finde halt seine Figur, ich weiß auch, dass du das Ding mit seiner Frau super lustig findest und so. Deswegen, ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Okay.
So, die etwas anderen Cops.
Yes.
Was irgendwie auch wieder nicht so ganz glücklich übersetzt ist, ne?
Ja, ist schon, aber gut, The Other Guys, so die anderen Typen oder so, das wäre so, also es ist so ein, das ist schon wieder so ein Titel, der im Original halt funktioniert, aber wenn du das Wort für Wort übersetzt,
ja,
ist das auch komisch. Insofern, hier macht es wirklich Sinn, dass sie im Deutschen zumindest das Ganze ein bisschen ändern.
Voll. Und wir können vielleicht auch von Glück reden, dass nicht irgendwie sowas wie Helden aus der zweiten Reihe geworden ist oder so.
Ja, ja, genau.
Aber weil im Grunde ist das ja so, ne? Es geht halt eigentlich um die Supercops und dann hast du halt noch The Other Guys.
Ja. Auch, wenn du nicht weißt, worum es geht, ist das auch ein geiler Einstieg, weil du denkst, okay, ist hier wieder so ein Lethal Weapon-Verschnitt.
Ja, ja, eben.
Also wenn du dich null informiert hast oder schaltest im Fernsehen ein und weißt nicht, worum es geht,
ja,
denkst du, okay, ja komm, hier sieht nach Actionfilm aus.
Weil eben, der Film geht los und wir haben Ice-T, der uns aus dem Off erzählt, wie die beiden härtesten und geilsten Cops von New York City abgehen. Und die heißen Danson und Highsmith,
mhm,
und sind halt die krassesten Motherfucker. Und die werden gespielt von Samuel L. Jackson und Dwayne Johnson.
Ja.
Und das Ding steigt ein, weil die irgendwie Jungs verfolgen, die ein bisschen Weed dabei hatten. Und die machen halt eine Verfolgungsjagd, wo so viel zu Bruch geht,
der Kollateralschaden,
dass das überhaupt
in
keiner Relation steht, weil da einfach Millionenschäden entstanden sind für ein paar Gramm Weed.
Das ist aber auch so ein typisches Actionfilm-Klischee, ja.
Man total.
Der ganze Bezirk muss erstmal irgendwie in Schutt und Asche gelegt werden bei irgendeiner Verfolgungsjagd.
Ja.
Sonst, darunter geht gar nichts.
Aber hier sieht man schon, dass der Film nicht günstig war, weil da hauen die schon ordentlich auf die Kacke.
Oh ja.
Weil da geht wirklich einiges in die Luft und man sieht auch hier und da, dass das echt ist.
Als ich das Budget gelesen habe, dachte ich auch so, holy moly, Alter, für eine Comedy ist das schon...
Na, ist halt wie Talladega Nights, ne? War ja auch so teuer. Also ja. Der hat schon öfter so richtig Big-Budget-Comedies gemacht. Ja, die gibt's nicht mehr in der Form. Naja, und jetzt werden sie darauf hingewiesen, dass da eben eine Menge kaputt gegangen ist, aber das, zu ihrer coolen Attitude gehört natürlich auch, dass sie da einen Fick drauf geben. Und jetzt haben sie einen neuen Fall, der sich aber als zu schwer erweist, weil die Jungs...
Das ist auch so geil, wie die sich wie Rockstars feiern lassen und Gamble dann einfach die so fotografiert, weißt du, mit seiner komischen Digicam und so.
Ja.
So voll so der Fanboy.
Er ist voll der Fanboy, das ist Alter. So lustig, und sie doch anfeuert so von ganz hinten und sie ihn immer nur beleidigen und er ist trotzdem einfach ein sehr loyaler Kerl.
Ja, Mann.
Ja, weil als sie dann eben auf der Wache ankommen und gefeiert werden, sehen wir dann eben unsere eigentlichen Hauptfiguren und das sind eben Alan Gamble und Terry Hoyts, gespielt von Will Ferrell und Mark Wahlberg.
Mhm.
Und die sind eben halt nicht mit diesem Status gesegnet und kommen deswegen nie zum Einsatz bei den coolen Fällen. Na, und jetzt haben sich aber eben aktuell unsere Supercops total übernommen und... Es gibt einen Unfall der tragischen Art. Das ist halt auch so geil, Alter, wie da nicht mal ein Busch in der Nähe ist, ey.
Das ist auch so dumm, dieser Unfall, ey.
Ah, herrlich. Naja, und jetzt braucht New York neue Helden und jetzt muss eben diese Lücke gefüllt werden und jetzt kommen Gamble und Hoyts an den Start. Und Gamble ist halt einfach so ein, der ist der Inbegriff von so einem Accountant, weil der ist eigentlich auch nur zu diesem Job gegangen, weil er sich den sicherstmöglichen Job suchen wollte und halt mit der Rente, die dann bekommen und allen Vorzügen und so weiter, war halt klar, irgendwie bei der Stadt arbeiten ist super. Und dann hat er sich gedacht, naja gut, also forensischer Buchhalter, das wird immer gebraucht, so, da habe ich immer Arbeit, also mache ich das und das ist garantiert ein Schreibtischjob und jetzt wird er halt da rausgeholt und muss jetzt plötzlich halt mit dem sehr ambitionierten Terry Hoyts losziehen.
Ja, weil Hoyts ist nicht freiwillig an diesem Schreibtischjob gekommen, sondern eher, weil er Scheiße gebaut hat.
Ja, genau. Deswegen trägt er auch den schönen Spitznamen The Yankee Clipper.
Yep.
Weil er bei einem wichtigen Spiel in der World Series halt Derek Jeter angeschossen hat.
Die Cops sind natürlich stinkesauer, weil die alle auf die Yankees gewettet haben, weißt du, und weil es so nach Sieg aussah.
Ja.
Und er praktisch denen eine Menge Geld auch vermiest hat.
Ja, genau. Deswegen wird er von allen gehasst und Gamble halt sowieso, weil er einfach ein Lutscher ist.
Ja.
Ja, und jetzt ist Gamble aber an so einem Fall dran, wo es eigentlich nur um irgendwelche Permits geht, die nicht richtig eingeholt wurden und er bohrt da aber nach und findet raus, dass da mehr dran ist.
Mhm.
Und so kommt er mit seinem Partner dann eben was Größerem auf die Schliche. Und dann ändert sich unter Umständen was an dem Status von den beiden. Ja. Und parallel gibt's eben die Story rund um Gamble und seinen Werdegang und vor allen Dingen auch eben seine Frau, Dr. Sheila Gamble, gespielt von Eva Mendes. She's cute, but not hot.
Unfassbar.
Oh, er ist so schön, ey. Ja, und dann gibt's halt sensationelle Nebenrollen, ne? Also, weil so der eigentliche Antagonist in dem Szenario wird von Steve Coogan gespielt. Und der Captain des auf der Polizei wird von Michael Keaton gespielt. Und das Geilste überhaupt, ey, also seine Figur ist eh auch sensationell, finde ich, weil er immer.
Nebenjob auch.
Ja, eben, weil er zum einen einen Nebenjob hat als Store Manager bei Bath, Bad & Beyond.
So ein Heimwerker, nicht so so Heimmarktladen hat, so mit sanitären Anlagen und so.
Ja, genau.
Ja.
Wie der Name schon sagt. Und halt immer auch total unfreiwillig TLC zitiert.
Ja, stimmt. Und dann aber nicht weiß, worüber die anderen reden. Das heißt so wirklich wieder TLC.
So, dann haben wir Ray Stevenson noch und nochmal konkurrierende Cops im Präsidium sind Rob Riggle und Damon Wayans Jr. Bobby Cannavale ist auch noch einer der Cops.
Stimmt, ja.
Also ist aus heutiger Sicht schon irgendwie ein krasses Line-Up.
Ja, auf jeden Fall geil besetzt.
Alter, und wie geil ist diese Backstory rund um Gator?
Ja. You're a pimp und so. Und man meinte, nein, ich bin kein Pimp, so. Ich habe das und das gemacht. You're a pimp. Der bringt praktisch noch Argumente, warum er tatsächlich so als Zuhälter gearbeitet hat, Alter.
Und es gibt wirklich einige und die meisten davon echt sehr gute Running Gags in dem Film, finde ich.
Okay.
Also, weil wie schön ist dieses Ding, dass Mark Wahlbergs Figur, Terry Hoyts, sich die krassesten Sachen angeeignet und gelernt hat über Jahre hinweg, nur um sich über andere Leute lustig zu machen.
Ja, das stimmt, ja.
Dass er halt so einfach fucking Ballett und so, also so Sachen, wo du halt für richtig Arbeit reinstecken musst, ja, ne? So einfach nur, um, damit er sich über jemanden lustig machen kann. Das finde ich sehr schön. Dann dieses Ding, natürlich unschlagbar, wie super heiße Frauen auf Alan Gamble reagieren.
Aber so jeder.
Also jeder,
Brooke Shields sitzt beim Basketballspiel neben ihm und sagt so, call me und so, als er aufsteht. Und er nur so völlig genervt. Und sensationell,
das Schöne, ist ja, das Schöne daran ist ja, dass Brooke Shields die Frau von einem der Autoren des Films ist.
Stimmt, ja.
Chris Henchy, der das mit Adam McKay geschrieben hat, der ja auch schon Land of the Lost und so geschrieben hat. Also der ist erprobt.
Ja, und nicht zu vergessen, natürlich auch eine sehr geile Szene zwischen Brett Gelman und Natalie Sear. Und Natalie Sear spielt seine Ex-Freundin.
Ja.
Und Brett Gelman ist halt ihr jetziger Ehemann und selbst er feiert ihn ja und feuert ihn an, so dass er mit seiner Frau ruhig rummachen soll und so. Das ist kein Problem. Auch eine geile Szene, wo die dann alleine gelassen werden.
Nobody leaves my house without sleeping with my wife.
Genau, ja.
So schön.
Wo die dann noch alleine gelassen werden und er sagt so, ja, man könnte meinen, ich bin behaart wegen dem Bart, aber nein, das ist täuscht und so. Wie sich da so rumregelt, dachte ich auch so, Alter, was für ein Typ.
Dann finde ich den Running Gag mit dem Prius auch sensationell.
Der ist auch super.
Dass der halt einfach immer so der Go-To-Spot ist für diese Penner, um da ihre Orgie zu feiern, Alter.
Ja, ja, die Penner sowieso sind allgemein. Alter.
Mike and the Boys. Nee, Dirty Mike and the Boys, ja. Alter. Und wie schön, dass Dirty Mike und the Boys einfach von dem Produzenten und dem Regisseur gespielt werden.
Ja, mega. Auch also, als die nicht, Cops dann das Auto irgendwie auseinandernehmen, so, weißt du, um...
Was sie da alles drin
und
finden.
Was sie finden, Alter. Irgendwie so ein Waschbärpenis in dem Mund von einem
Dear Fisch Vagina.
Ist so, was, Alter? Unglaublich.
Ja, also klar, ey, der Film lebt halt so hart von den Will Ferrell-Momenten.
Ja, ja.
Wie er mit dem Kokskarren ankommt, Alter. Und dann einfach erstmal über die Leiche fährt.
Also ich find's ja auch so geil. Also
it looked like Scarface sneezed on your car.
Also die Dynamik ist geil zwischen Gamble und Holt, zwischen Ferrell und Wahlberg, weil... Ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist auf jeden Fall nichts Neues. Du hast diese zwei ungleichen Cops oder du hast einen Cop, weißt du, und dem wird halt irgendwie ein Hund daneben gestellt oder ein Alien oder sonst was. Auf jeden Fall zwei verschiedene Personen, die zusammen in einem Fall arbeiten müssen. Und das Geile ist, dass Wahlberg ja unbedingt irgendwie wieder an die Front will, weißt du. Er will ja irgendwie Action und so. Und dann kommt er mit diesem Fall so und denkt so, Alter, was? Steuerbetrug, was zur Hölle? Und an einer Stelle, wo es dann irgendwie Action gibt, wo die so einen Funkspruch kriegen, will Holtz losrennen und will es halt irgendwie den Cops beweisen, dass er es noch kann oder seinen Chef, so, weißt du, dass er wieder eingesetzt wird. Und Gamble will einfach nicht so, weißt du. Er sagt sich so, ey, es ist auch wichtig, administrative Menschen zu haben, weißt du, bei der Polizei und so. Das geht so weit, dass Holtz ihn mit einer Knarre bedroht, Alter, dass er mit ihm mitgeht, um der Sache nachzugehen, Alter. Der bedroht ihn im Polizeirevier mit einer Knarre am Kopf, dass er endlich mitkommen soll.
Das ist halt auch lustig. So schön, dass Alan einfach die ganze Zeit nur eine Holzknarre bekommt.
Das ist mega, Alter. Ja, die Holzknarre, ja.
Ja, aber für mich ist tatsächlich die Figur von Mark Wahlberg die Schwachstelle in dem Film.
Findest du?
Ja.
Ich find's großartig, wie der mal ausrastet und so.
Ja, also ich finde ihn nicht optimal besetzt.
Okay.
Tatsächlich, weil so Mark Wahlberg, deswegen ja, die Daddy's Home Filme sind für mich ja auch mit die schwächsten so aus Will Ferrells Filmografie.
Ja, da sind wir wieder aufeinander getroffen.
Und irgendwie... Also es ist zweckdienlich, was er da macht, aber ich glaube, da wäre halt mehr drin gewesen.
Ich finde schon auch geil, wie er dann diese eine Szene, wo er sich verabschieden will von Sheila, weißt du, an der Stelle, so wo er draußen ist, und sie dann so fast schon küssen will und dann aber so irgendwie in den Hals küsst und dann irgendwie, ist das auch, das hat er eigentlich geil gemacht. So. Also,
bei der Sheila. Hat schon bei Sheila. Und Alan immer wieder so verabschiedet sich von ihm. Ja. I don't think he hurt me.
Vor allen Dingen in dem Moment, wo Will Ferrell seine Frau vorstellt, der lässt sie ja nicht einmal aus den Augen.
Nee.
Der gafft die ja die ganze Zeit so penetrant an, so, also bis zum Abschied bei diesem Abendessen. Ist schon auch
so geil.
Schon auch herrlich.
Who are you? No, really. Who are you?
Who are you really, ja? Wie sich dann von ihm rumschikanieren lässt, ist das auch so witzig, Alter, dass man da Eva Mendes besetzt hat. Ein guter Schachzug.
Ja, und sie hat ja diesen scheiß Song wirklich gesungen, ne? Ich habe in einem Abspann drauf geachtet.
Okay. Witzig.
Weil der läuft ja am Ende auch nochmal.
Ah, okay. Das habe ich nicht gecheckt.
Nee, also ich finde diesen Film, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Nach wie vor. Also weil ich finde vor allem, der macht visuell auch eine Menge her. Weil so diese Action-Sequenzen, die sind stellenweise schon ganz cool gemacht.
Ich meine, es ist ja eine lange Tradition, diese Krimi-Action-Komödien, seit nur 48 Stunden, weißt du, mit Murphy und Nolte und so hat man ja immer wieder diese Filme gehabt, so Bruce Willis, dieser Cop-Out und so.
Ja.
Aber ist auch ausgestorben, oder?
Mhm.
Oder, also ziemlich, mir fällt da lange nichts ein, dass, wo ich gesagt habe, ja, das ist wieder so eine Action-Komödie mit so einem Fall, den die halt lösen, der aber trotzdem eine Comedy ist. So. Also es gibt's kaum noch.
Ja gut, also ich glaube, so Buddy-Komödien gibt's schon immer wieder mal, ne? Ob das jetzt zwangsläufig Cops sein müssen, weiß ich nicht.
Na gut, dieses Buddy-Cop-Genre, das ist schon dünn geworden mittlerweile. Das ist schon noch einer von den letzten. Wo der Fall eigentlich scheißegal ist, wo die dran arbeiten, weißt du, darum geht es überhaupt nicht.
Ja.
Das ist meistens auch komplett irgendwie
ja, das ist das konstruiert. Früher öfter gab, ist klar.
Aber es geht halt um die Gagdichte und so. Die ist hier, die funktioniert hier einwandfrei.
Und ich habe den jetzt echt schon ein paar Mal gesehen, ne?
Mhm.
Den Film. Und der funktioniert echt immer noch gut. Nur jetzt sind mir halt schon eben auch ein paar Sachen aufgefallen. Weil ich finde eben, gerade in Action-Momenten macht der manchmal visuell schon echt ein paar Sachen richtig cool. Jetzt habe ich geguckt, wer hier DOP war. Oliver Wood, der hat 60 Credits, der hat die ganze Bourne-Reihe gemacht, aber halt früher auch Face-Off, Die Hard 2 ist von dem.
Okay,
so.
Gute Referenzen.
Two Guns war ja auch ein Action-Film mit,
glaube ich, Denzel.
Ja.
Machte ich auch.
Und war das nicht auch Mark Wahlberg? Nee, wer war denn der?
Doch, könnte sein. Könnte sein.
Ja, ne?
Denzel Washington und Mark Wahlberg, ja.
Naja, wie auch immer. Aber
apropos, wo wir gerade beim Korrigieren von Line-Up-Pärchen sind. Das war nicht Scarlett Johansson bei Sunshine Cleaning, sondern das habe ich nochmal nachgeguckt. Das war Amy Adams, die neben Emily Blunt gespielt hat.
Ach.
Die war die zweite Hauptrolle.
Okay.
Die haben Schwestern gespielt.
Huh.
Ich wusste, es war eine große Schauspielerin und eine Bekannte, ich wusste aber nicht mehr wer.
Okay.
Alright.
Ja, freut mich. Klingt so, als hättest du auch eine Menge Spaß gehabt.
Ja, ich erinnere mich an die letzte Supporter-Episode. Ihr wisst Bescheid. Da fiel der Satz, ich war noch nie so enttäuscht von dir. Vielleicht drehst du das Ganze und sagst jetzt, du warst nie wieder so stolz auf mich. Wie jetzt, weil ich toppe deine 8 sogar noch. Insofern.
Oho. Sehr schön.
Ich mag ihn, ja, definitiv.
Ja, cool.
Ich hatte Riesenspaß.
Ja, aber das war, du hast den erst zum zweiten Mal gesehen. Du hast den,
das war erst das zweite Mal, ja.
Bist ja eh nicht so der Rewatcher.
Ja, eben, das ist es. Aber der ist cool, der ist lustig, der ist witzig. Gute, wie du sagst, er hat coole Running Gigs. Ist ja auch so geil, weil die Rolle von Michael Keaton als Police Captain, weil der auch in seinem Job in diesem komischen Bad-Sanitärladen dann auch irgendwie auf einmal redet, so von wegen, ja, pass auf, eine Vergewaltigung und so weiter in der und der Region, und sagt so, ach so, nee, das war mein anderer Job, sorry.
Anderer Job.
Bei so einer Versammlung mit seinem Mitarbeiter. Und die nur so, Alter, warum erzählt er uns jetzt von dieser Vergewaltigung?
Ja, dann wieder plötzlich wieder bei der Polizei steht und dann aber noch die Schürze anhat von
Bad
and Beyond.
Aber ist auch so der typische Captain, der sich dann aufregt, dass sie so viel Kollateralschaden gemacht haben oder was auch immer, oder was sie da. Die Holzknarre, Alter, das war auch eine Hammer-Idee. Ja, es ist.
Und selbst die muss er irgendwann abgeben.
Ja, Mann.
Ach ja, Gator.
Herrlich.
Und jetzt will ich ja unbedingt auch endlich mal Truck Turner sehen, ne? Weil das ist für mich auch wieder einer dieser Filme, die für mich so ein bisschen Hip-Hop-Bezug haben. Den ich nicht kenne.
Was ist das?
Truck Turner ist so ein Blaxploitation-Film.
Der sagt mir, glaube ich, nichts.
Und okay. Da ist halt der Pimp Gator.
Ach, okay.
Das ist die Hauptfigur. Deswegen heißt ja der Rapper auch Truck Turner, weißt du?
Ah, aus dem Film. Also ich weiß, dass es gab auch mal irgendeinen großen Film gab es auch mal, wo der Hauptcharakter auch Gator genannt worden ist, aber ich weiß nicht mehr welcher. Doch, Burt Reynolds war das. Burt Reynolds hat mal in einem Film mitgespielt, wo er Gator hieß.
Okay.
Der hieß sogar im Deutschen, sein Name ist Gator, deswegen fiel mir gerade ein, dass er das war.
Gab es bestimmt einige Filme, wo jemand Gator hieß.
Garantiert.
Aber ein Pimp namens Gator?
Gute Frage. Die große Frage ist, ob es schon mal einen Film gab, wo jemand einen Ernie gespielt hat, weil den haben wir noch gar nicht genannt. Das ist nämlich der Supporter dieses Films und den wollen wir nicht unterschlagen.
Okay, das ist natürlich witzig, weil mein Los wäre auch von ihm, das können wir fast nicht bringen.
Ernie zum Zweiten, neulich hat es Atombomb zum Zweiten, das wäre jetzt auf jeden Fall hier Schikane, wenn du jetzt auf einmal bei Ernie sagst, nee, da will ich das nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht will, jetzt hör mal auf.
Es gibt keine Regelung, dass wir nur einen Film, jeder nur ein Kreuz.
Jeder nur ein Kreuz, genau.
Die Regelung haben wir nicht, insofern kannst du auch gerne das Los von Ernie bringen, auch wenn ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, was es genau ist.
Ja,
aber die Other Guys, können wir abschließen?
Ja.
Geiler Film, danke Ernie.
Aus den 100 Millionen wurden dann doch nur 170. Das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht wirklich als Erfolg zu verbuchen.
Wahrscheinlich hätten sie mehr erwartet, aber.
Und er war krass. PG-13, was ich ganz schön krass finde.
Okay.
Ich hätte gedacht, dass der nicht ums R-Rating rumkommt, aber hat er geschafft.
Ja.
Adam McKay haben wir noch nicht erwähnt, oder? Der hier Regie geführt hat.
Haben wir nicht, ja, das stimmt. Nee. Adam McKay, der alte.
Müssen wir natürlich.
Alter Stammregisseur auch von Will Ferrell. No. Dem hat er ja schon einiges gemacht.
Oh ja.
Alright.
Und ich glaube, das ist auch so einer. Es könnte sein, dass ich von dem alles gesehen habe. Müsste ich mal nachgucken.
Krass. Ja, und auch Chris Henchy, der hier neben McKay als Drehbuchautor genannt worden ist, hat ja auch einige Will Ferrell-Sachen zu Papier gebracht hier. Gerade hier, du hast ihn genannt, Land of the Lost war ja der Autor.
Mhm.
Daddy's Home hat er produziert und sehr viele Comedies unterwegs. Eastbound and Down, ausführender Produzent. Alles so eine Bubble.
Und mit Brooke Shields verheiratet.
Und mit Brooke Shields verheiratet.
Läuft bei ihm.
Ja. Ja, wieder so ein Ding, so ein bisschen mit Wehmut natürlich. Ray Stevenson nochmal gesehen vor der Kamera, der vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Auch ein cooler, charismatischer Typ gewesen vor der Kamera, definitiv. Also jeder, der die Serie Rome nicht kennt hier, die HBO-Serie.
Na, war fett.
Da werdet ihr euch die Fresse merken. Das ist ein echt ein guter.
Mhm.
Gut, Punkte.
So, Punkte. 6,7, skandalös, auf IMDb. Metascore bei 64, ist natürlich ebenfalls skandalös.
Spaßbremsen.
Und 3,3 auf Letterboxd, das geht so weiter.
Ja, alles Spaßbremsen. 8,5 gebe ich.
Oh. Ja, ich bin stolz auf dich.
Sag ich doch. Und ist es eine 10?
Nee, ich bin mal 9.
Mann, Alter, du bist aber auch eine Spaßbremse in letzter Zeit.
Was?
Du bist mal voll euphorisch bei Komödien. Stuber kriegt eine 10 und The Other Guys eine 9, oder
Stuber
was?
Stuber war auch eine 9.
Ja?
Ja. Ich meine, ja.
Ich weiß nicht.
Guck mal nach, wir haben da so eine Liste.
Ich kann da nicht mehr zugreifen, die ist ja jetzt öffentlich. Nein, Spaß.
Sehr geil, also da wird auch nichts mehr verändert. Naja, so, soll ich jetzt mal was machen oder willst du?
Nee, gerne. Dann bring du mal deinen, aber dann kommt ja jetzt Ernie, oder?
Naja, das ist jetzt die Frage, ne? Also ich könnte dich so, tatsächlich, du kannst es aussuchen. Mhm. Also ich habe hier einmal einen absoluten B-Movie, Das Los von Ernie. Und auf der anderen Seite hätte ich das Langfilmdebüt von Caitlin Cronenberg.
Caitlin Cronenberg, die Schwester, ja?
Die jüngste Tochter.
Die Tochter.
Die jüngste Tochter von David Cronenberg.
Stimmt, die macht jetzt auch Filme. Aber ich glaube, von ihm habe ich gehört. Auch interessant. Ja, es war 9 für Stuber. Hast du recht.
Mhm.
Aber ich weiß nicht mehr, was das los ist, aber jetzt haben wir Ernie schon irgendwie, weißt du, jetzt haben wir den schon eingeleitet und heiß gemacht und angeteased.
Kann man nicht bringen, meinst du?
Nee, so diesen Cocktease in Podcast-Form, das machen wir nicht.
Okay, gut.
Bring das los.
Alles klar. Dann jetzt Kingdom of the Spiders.
Oh.
Aus dem Jahr 1977. Mörderspinnen auf Deutsch. Und das hat Ernie im Februar diesen Jahres reingeschmissen.
Mhm.
Und den gibt's jetzt. Hast du den gesehen?
Ja.
Ach was?
Ja.
Okay, wie geil.
Ich habe ja gesagt, dass ich den einen oder anderen Film, den ich sehen will aus deiner 10-Erzählung, werde ich dann heimlich machen und werde dann gegebenenfalls was zu sagen. Aber den habe ich geguckt.
Ach, den hast du geguckt?
Den habe ich geguckt zwischendurch, ja.
Okay, da hat jetzt in erster Instanz, dachte ich, du kennst den von damals irgendwie.
Nee, gar nicht. War eine Erstsichtung jetzt vor ein paar Wochen.
Mhm. Alles klar. Ja, geht eine Stunde 37, damit ja gemessen an den Sachen, die wir gerade so sehen müssen, relativ knapp.
Mhm.
Und eben echt ein B-Movie, weil der hat gerade mal 500.000 gekostet.
500.000, Alter?
Ja.
Das ist ein richtiges Schnäppchen.
Mhm.
Von einem 100.000 Film von Ernie jetzt zu einem 500.000 Film für Ernie.
Was?
100 Millionen Film meine ich.
Ach so,
jetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ein Sprung, ja. Das Abgefahrene ist, 10% von dem Budget ging halt für die Spinnen drauf, ne? Also, sie haben 50.000, haben die für 5.000 Spinnen ausgegeben. Vogelspinnen.
Die kriegen mehr Gage als manch ein B-Film-Schauspieler oder Schauspieler.
Naja, das sind halt $10 pro Spinne. Aber trotzdem halt 5.000 Spinnen am Start.
Mhm.
Und das hatte natürlich Folgen. Kannst dir vorstellen. Gut, aber erstmal zum Drumherum. Regie: John Cardos, genannt Bud. Der hat ganze 10 Credits und ich kenne original sonst nichts davon. Das ist aber auch alles wirklich so B-Movie-Material, ne? Also, vielleicht kennst du Act of Piracy mit Gary Busey.
Nee.
Okay, den hat er auch gemacht und das sieht fast noch so aus, als wäre das so mit das Bekannteste aus seiner Filmografie, jetzt mal abgesehen von diesem Kingdom of Spiders.
Das war der Blockbuster in seiner Filmografie, ja.
Ja, anscheinend.
Mhm.
Also kann schon sein, dass er noch teurere Filme als diesen hier gemacht hat, weil das war wirklich ein Schnäppchen. Aber eben, also alles daran schreit B-Film. Der Typ, der hier die Hauptrolle spielt, ist ja einigermaßen prominent. Der hatte auch keinen Bock, diesen Film zu machen, musste dann vom Regisseur persönlich überredet werden. Also der ist wirklich zu dem hingefahren und hat den dann persönlich überzeugt, diesen Film zu machen. Und dieser Herr ist William Shatner. Der spielt hier nämlich unsere Hauptfigur.
Mhm.
Und wie der Name schon verrät, geht es hier um Spinnen. Also wir sind in einer ländlichen Gegend und William Shatner spielt Dr. Robert Hansen, genannt Rack. Und er ist ein harter Bursche. Er ist natürlich, er ist noch so ein richtiger Mann. Sowieso werden alle Männer in diesem Film als richtige Männer dargestellt und ähnlich geht es dann mit dem Frauenbild weiter. Jedenfalls.
Ich finde, er ist ein Manifest des Feminismus. Also
genau.
Das muss man ihm lassen. Also.
Mhm. Der ist auch so von der ersten Sekunde an, wo er sie sieht, ist er so von oben herab am Angraben.
Ja, aber nicht gerade diskret.
Nö. Und der Witz ist, das machen irgendwie, also viele Männer bringen so diesen Vibe rüber in diesem Film. Deswegen finde ich das schon krass, also was das auch so für ein Produkt seiner Zeit ist. Ey.
Das fand ich schon sehr lustig, ja. Also so unfreiwillig.
Ja, aber eben, das ist halt echt unfreiwillig lustig, aber so das, wie so die Geschlechterzeichnung hier ist schon hart. Na gut, jetzt wird aber hier natürlich so ein Kleinstadt-Szenario erzählt und halt der Part der USA, wo halt Männer auch noch echte Männer sein dürfen und so ist jetzt eben unser Tierarzt ein recht angesehener Typ in diesem Dorf und nachdem jetzt so ein preisgekröntes Kalb, weil der Typ, dem das gehört, der hat halt der hat da so einen Stall voll Kühe und Kälber und ja, das eine ist halt wirklich irgendwie preisgekrönt und das wird jetzt tot aufgefunden und dann muss natürlich Rack klären, was los ist und der nimmt Blut ab, schickt das ein, weil er selber irgendwie sich keinen Reim drauf machen kann, was da passiert ist und als die Proben dann zurückkommen, kommt eine Wissenschaftlerin mit, unsere weibliche Hauptfigur, Dr. Diane Ashley, gespielt von Tiffany Bolling, die auch nur besetzt wurde, weil sie die einzige Schauspielerin im Casting war, die kein Problem damit hatte, mit Spinnen zu arbeiten. So, und die sieht ganz dem Klischee entsprechend viel zu gut aus für ihren Job. Oder zumindest ist das wieder mal so diese Art von Besetzung, wo man sich denkt, okay, das ging halt drum, einem noch vertretbaren Alter zu finden, die wir dann von William Shatner angraben lassen können.
Ich habe mir auf der die Interviews angeguckt und er hat tatsächlich im Interview gesagt, so von wegen, ja, da kam einer und so weiter und es ging auch darum, dass die relativ furchtlos mit Spinnen umgehen können. Und da kam einer, da sagt er halt ernsthaft so, die sah halt aus, die war halt potthässlich, hat ein total hässliches Gesicht und so hin und her und sah halt aus, als wäre sie gegen einen Baum gelaufen, aber die hatte keine Angst vor den Spinnen und so weiter. Aber sie, ja, weißt du, wo er dann über die Schauspielerin geredet hat, die besetzt worden ist, die hatte beides gehabt. So. Die hatte die Optik und hatte auch keine Angst vor Spinnen. Also das komplette Paket hat er sie dann so gelobt, weißt du, so von wegen. Und dann hat man natürlich, konnte man auf die hässliche verzichten, wie er meinte. Ich so, Alter, was?
Ey, und das Krasse ist, der hat die halt am Set auch wirklich also als die Kameras nicht liefen, hat er die halt angegraben.
Okay, also das war nicht gespielt, das Sabbern, ja?
Nö. Und das Absurde dabei ist, seine Frau zu dem Zeitpunkt, Marcy Laverty, die hatte eine kleine Rolle in dem Film. Die war die meiste Zeit auch am Set.
Okay.
Und Shatner einfach völlig schmerzbefreit, schön am Tiffany Bolling am Angraben.
Eieiei.
Ja, also sowieso.
Ja, auch so, der Film steigt ja ein, in dem sein Bruder gestorben ist, weißt du, und selbst die Witwe von seinem Bruder findet ihn halt unwiderstehlich.
Ja,
weißt
natürlich.
Du, und klappt ihn, aber da zeigt er natürlich seinen moralischen Kompass sagt so, das geht nicht, das kann ich
da
nicht
machen.
Da
ist er ganz anständig, verhält sich aber trotzdem
zu,
so, als
ja, ja, auf jeden Fall.
Würde da was geben.
Zu ihr, so, weißt du, sie ist halt...
Ja, ja, eben. Also alle Frauen wollen ihn natürlich
wollen ihn.
Und eigentlich wollen die Männer ihn auch und ja, Rack ist halt der geilste Typ. Na ja, und jetzt kommt eben diese Wissenschaftlerin und erklärt Rack, du, das sind Spinnenbisse. Dieses Tier ist an Spinnenbiss gestorben. Und dann sagt er, Schätzchen, pass mal auf. Keine Spinne kann ein Tier töten. Hallo, was ist mit dir los? So. Das müssen irgendwie andere Tiere gewesen sein, das kann nicht sein. Ja, und er bleibt skeptisch, bis dann halt mehrere Tiere sterben und so langsam, nachdem sie dann ein großes Spinnennest entdeckt haben auf so einem Feld, ist klar, es gibt hier sehr, sehr viele Spinnen und die sind offenbar tödlich, wenn die in großen Mengen angreifen. Und dann, ja, gibt es kein Entkommen.
Mhm.
Ja, und der Typ, der diese Farm betreibt, dem die Tiere gehören, der wird von Woody Strode gespielt. Mit dem hatten wir ja schon auch einige Filme. Ist ja auch eine Fresse, aus der Zeit kennt man den auf jeden Fall.
In den 70ern definitiv präsent.
Bei Spartacus hat er auch eine recht große Rolle gehabt. Und bei Liberty Valance war er auch dabei.
Bei Liberty Valance und bei Spartacus?
Ja.
Ach stimmt, ja, bei Liberty Valance war er der Junge, da war er noch in jungen Jahren hier, der Farmhelfer. Ich erinnere mich.
Ja.
Stimmt.
Ja, jedenfalls mit seinen 91 Credits im Gesicht, was man definitiv schon mal gesehen hat und hier schon auch hart unterfordert mit dem, was er machen muss. Aber es ist halt eben die Shatner-Show, logischerweise. Und so haben wir ihn jetzt hier mit an der Seite von der Ärztin und dann versuchen die natürlich jetzt hier irgendwie dieses Problem zu lösen. Und dann sehen wir eben wirklich immer wieder sehr viele Spinnen, also diese Bedrohung über die Spinnen. Mhm. Für mich hat die nicht funktioniert, weil ich aber auch nicht so einen Stress mit Spinnen habe. Ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die das ekelhaft finden, eine Spinne an sich und so eine Vogelspinne, die dann schon ein Problem mit haben, weil wir sehen halt schon, dass hier viele reale Tiere auch vor Ort sind. Ne? Hin und wieder siehst du dann schon auch so im Hintergrund, liegen dann halt die Plüschvarianten und so, aber
größtenteils
man sieht schon eben, dass hier wirklich 5000 Spinnen zum Einsatz kamen und das hatte halt leider auch zur Folge, dass die natürlich nicht kontrollierbar waren. Mhm. Also das Problem geht erstmal damit los, ne? Das ist ja ein Irrglaube, dass die Vogelspinne, vor allem die es ja in Nordamerika gibt, giftiges Gift hat.
Mhm.
So, das ist wie wenn du von einer Biene gestochen wirst, das ist kein großes Drama. So, wenn du jetzt nicht gerade allergisch bist gegen Spinnengift.
Ja gut, aber du kannst auch gegen Bienenstiche allergisch sein.
Also eben, genau. So. Und deswegen ist das eh schon mal Humbug mit dem Gift. Dann ist es halt auch Käse, dass die Menschen angreifen würden, weil die tendenziell halt eher Schiss vor Menschen haben.
Mhm.
Und insofern geht das ganze Problem eigentlich schon nicht so auf, aber man kauft das ja, ne? Weil das haben die natürlich, mussten die dann halt aber so lösen, weil das die Tatsache, dass diese Spinnen Angst vor Menschen haben, führt natürlich auch dazu, dass es schwierig wird, den Spinnen zu erzählen, jetzt gehen wir auf die Menschen los.
Klar.
Ne? Was ja für den Shot öfter gebraucht wurde. Das heißt, die haben die dann halt durch so eine Tunnel, also durch so große Rohre durchgejagt. Und dann von der anderen Seite ein bisschen Luft, ne, damit die halt in die Richtung gehen, die sie für die Kamera brauchen. Aber es war halt ein tierisches Geficke, vor allem weil Vogelspinnen wohl auch...
War das Absicht oder?
Was?
Mit dem tierischen Geficke?
Ach so, nee.
No pun intended.
No pun intended.
Okay.
Und dann habe ich gelesen, dass Vogelspinnen an sich, vor allem eben diese Sorte, wohl auch gerne mal ein bisschen kannibalistisch unterwegs ist.
Mhm.
Das hatte zur Folge, dass sie diese 5000 Spinnen alle in einzelnen Containern aufbewahren mussten.
Oh. Kenn ich doch.
Ja,
von
genau.
Der Sneaker-Sammlung.
Mhm. Mhm. Also logistisch halt echt ein richtiges Problem. So, und dann hat Shatner auch in seiner Biografie geschrieben, dass der halt dauernd gehört hat, wie irgendwelche zerquetscht werden oder überfahren werden, ne, wenn dann halt ein Auto fortgefahren ist und so. Weil die natürlich auch, nachdem sie dann zum Einsatz gekommen sind, immer nur einen großen Prozentsatz davon einfangen konnten, aber halt nie alle. Und so war der Schwund halt echt groß. Und die es dann schlussendlich überlebt haben, die wurden dann am Ende wohl auch da in Arizona ausgesetzt. Es klingt für mich eher so nach dem Motto so, ah ja komm, jetzt lassen wir die halt laufen. Ne, also also wenig überraschend findet man hier im Abspann natürlich auch nicht den üblichen Disclaimer, dass hier keine Tiere zu Schaden gekommen sind.
Mhm.
Das ist schon auf jeden Fall keine wirklich schöne Komponente an dem Film. Und das, aber was für mich viel problematischer, also nein, nicht, im Grunde natürlich nicht, hier kamen echt viele Tiere um. Aber jetzt mal zum Film. Es ist halt nicht so, dass ich das in irgendeiner Form bedrohlich finde. Ich finde es fast schon auch so ein bisschen lächerlich, wenn der dann irgendwo reingeht und dann hüpfen ein paar Spinnen auf ihn rauf. Und anstatt, dass er die halt wirklich gut von sich runter macht, wirbelt er erstmal panisch seine Arme rum und so. Und es ist halt, also natürlich müssen die Schauspielenden hier versuchen, diese Panik zu spielen und irgendwie zu transportieren. Aber bei mir ist da mal so gar nichts von angekommen.
Mhm.
fand es dadurch eher alles so putzig bis halt wirklich grenzwertig fragwürdig, was eben so die Figuren und Geschlechterzeichnung angeht.
Mhm.
Also da ist dann schon der Vorteil, dass der, was das angeht, ein recht gutes Pacing hat. So, ich finde, der kommt recht gut vorwärts. Aber ein geiler Film ist das deswegen noch lange nicht.
Okay.
Also ich konnte da leider nicht so viel mit anfangen. Dass das drumherum klingt fast wieder mal spannender als der Film.
Schön, dass ich mitgeguckt habe, weil...
Du siehst das anders.
Dann kann ich hier ein bisschen die Lanze brechen, aber zumindest nur minimal, weil ich kann alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich habe das gleiche Problem wie du. Ich gucke mir diese Spinnenhorrorfilme an und denke mir so, ich mag Spinnen.
Ja.
Ich finde, die sind cool. Die fangen Mücken und Fliegen und das sind Insekten, die ich viel mehr hasse als jetzt Spinnen an sich. Und deswegen sind das meine Kumpels. Und ich finde sie auch nicht gruselig. Ich nehme halt eine Spinne in die Hand, ja, und nehme sie raus, so weißt du ja nicht her. Aber
also ich habe mich auch schon mal von einer Spinne erschrocken, weil die halt irgendwie plötzlich stand dann halt mal in der Dusche hinter mir eine Vogelspinne. Da guckst ja, du schon gut. Einmal kurz blöd, ne?
Okay, also, wenn jetzt eine Tarantel bei dir plötzlich in deinem Fernseher vorkriegt, zuckst du wahrscheinlich auch kurz zusammen.
Das ja, ist, eben.
Natürlich, aber diese klassische Spinnenphobie, dass man bei so einer kleinen Spinne sofort ausrastet, ja, oder so, haben eben, ja auch viele.
Also wie Leute durchdrehen.
Ja, eben, ja, also. ich habe auch einen Kumpel, der hasst Spinnen, also der rastet richtig aus, wenn er eine Spinne sieht, egal wie klein die ist, wo ich denke, so, Alter, was ist los mit dir? Und ich nehme die in die Hand und pack die raus,
ja,
und
eben.
Aus dem Fenster. Und deswegen ist das für mich nicht so eine krasse Horrorkomponente. Und du hast es richtig erwähnt, wenn einer jetzt wirklich diese Spinnenphobie hat, wie mein Kumpel, dann glaube ich, macht der Film schon Eindruck, weil du siehst halt, dass es keine Spielzeugspinnen sind, sondern dass viele davon echt sind. Und wenn die in so Massen hier irgendwie losgelassen werden in diesem Film, dann glaube ich schon, dass der eine oder andere das unangenehm findet.
Ja, also für solche Leute ist das ja schon ekelhaft, diese erste Szene, wo sie die eine Spinne, die sie findet, ganz harmlos in die Hand nimmt und draußen aussetzt.
Ja, ja, genau. Das habe ich eh nicht ganz verstanden, weil das hieß ja irgendwie, dass die ja so mutiert sind, dass das Gift irgendwie, und dann nehmen sie die aber auch immer ständig in die Hand oder packen die dann in die Hand.
Ja, das weg, Gift ist scheinbar eben nur in dieser Menge. Also es müssen halt mehrere auf dich drauf fallen. Aber das ist eben auch so random, ne? Weil die eine Frau wird angefallen von ein paar und ist dann einfach, wird halt als verloren abgebucht, so verbucht. Und wenn das aber bei ihm passiert, dann wird halt alles dran gesetzt, dass die Spinnen wieder von ihm runterkommen und so. Also es ist irgendwie,
Rake, Alter.
Ja, ja, klar.
Rack muss halt gerettet werden.
Fucking Rack, ja, Mann.
Und diese Frauenzeichnung und dieses Macho-Getue von ihm, das fand ich halt, war für mich halt ein Comedy-Element. Ich fand es halt unfreiwillig unfassbar lustig, was der da loslässt. So, weißt du, wo ich denke, Alter, was? Also die 70er von wegen, aber das hat mich eigentlich auch gut durchgebracht, weil das war für mich eher eine Comedy-Elemente.
Ja, ja, also klar, hatte das Comedy-Elemente. Weil, wenn er sie fragt, so, sag mal, you wanna have dinner tonight? Und sie so, ja klar, gute Nacht und so, ne? Also halt nach dem Motto, einfach nicht mit dir. Und klar werde ich was essen heute Abend, aber halt nicht mit dir. Und ich finde dann
da
solche
Repliken
so eben, ja, das hatte schon was Lustiges. Aber eben so, das natürlich muss das dann kippen und
Ja, irgendwann wird sie dann noch weich. Das ist Rake, so was will ich dir sagen. Also alle werden weich bei ihm. Alles krass ist, dass er bei Interviews halt genauso ist, so weißt du, wo ich denke, ja, das war gar nicht so weit entfernt von seiner Person.
Ja, deswegen, ich glaube auch.
Dass du gesagt hast, dass er sie angebaggert hat, so hinter den Kameras, das überrascht mich überhaupt nicht.
Shatner gehört für mich auch zu den Schauspielern. Also da muss ich erst noch die Rolle, wo ich wirklich das Gefühl habe, da hat er wirklich mal eine komplett neue Figur gespielt und die ist wahnsinnig weit weg von ihm und so. Da, die muss ich erst noch sehen.
Ja, also der ist auf jeden Fall nicht der Riesenschauspieler.
Nee, voll. Und also, der hat ja wahrscheinlich sogar auch in mehr Filmen sich selbst gespielt als. Also sonst wie mal eine andere Rolle als Star Trek gespielt hat.
Ja, und ganz ehrlich, so dieses von wegen so alles stehen auf ihn, ist ja fast schon wie der Film davor, Alter. Also auch von Ernie hier. Vielleicht ist das sein Motto. Weil bei The Other Guys hast du auch einen Typen, wo du dir niemals vorstellen kannst, dass alle Frauen auf ihn stehen, aber die stehen auf ihn, weil er ist kein Clint Eastwood oder so. Weißt du, Steve McQueen, wo du sagst, ja klar, hat er bestimmt eine Anhängerschaft an Frauen.
Nee, aber Shatner, also zu Anfang Star Trek-Zeiten, klar fanden die Frauen den da heiß.
William Shatner hatte dieser kleine, etwas untersetzte, wirklich?
Digga, hast du den mal...
Ja, ich habe ihn auch jung gesehen.
Eben, du weißt doch, wie der am Anfang bei Star Trek aussah. Das war natürlich, war der ein gut aussehender Typ.
Findest du? Ich finde den immer, weiß
jetzt
nicht.
Ganz objektiv. Also
der ist doch nie ein Steve McQueen oder so gewesen, Alter. Das sind für mich so, wo ich das nachvollziehen kann. Und diese Filmstars aller James Stewart, Gregory Peck, so, die waren halt alles schön, so, aber er doch nicht. Man weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt okay. Nur meine Einschätzung.
Ich finde schon, dass das irgendwie ein Typ war früher.
Okay.
Aber das ist halt...
Ich eine Lanze für Rick.
Naja, ich meine, du hast ja heute auch so schöne Schauspieler, wo du auch sagst, hey, okay, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass der von Frauen gut gefunden wird, aber ist halt irgendwie nicht, finde den halt nicht cool oder so.
Besondere Typen, ja. Aber er ist halt so, er wirkt halt wie so ein Typ, der...
So, wie heißt dein Hassschauspieler? Ansel Elgort. Elgort.
Nee, bei ihm würde ich es jetzt nicht sagen. Aber es gibt so Leute wie Adrian Brody zum Beispiel, hatte ich hier neulich genannt oder so, wo ich sage, ich kann verstehen, dass Frauen auf ihn stehen, weil der ist nicht schön.
Das ist wieder andersrum, weil der ist dann halt mehr Typ als klassisch schön. Ja. Und eben Shatner war halt früher schon eher so ein Schönling.
Echt, ja. Für mich wirkte der immer wie so ein Trucker, Alter, in so einer...
Was?
Am Highway, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie LKWs fährt.
Naja, gut, aber darfst du ja auch nicht vergessen, ne? So das Männerbild aus den 50ern und 60ern und so. Nein, das ist ja schon noch eben... Also ich meine, ich habe gerade Dirty Harry geguckt und weißt du, so er verkörpert ja auch noch so ein bisschen so diesen...
Aber Clint Eastwood, dieses Großgewachsene, die blauen Augen und so, das ist schon...
Also nein, aber ich meine jetzt mal nur archetypisch so dieser so, Typ, der sich ja auch nichts sagen lässt und weißt du, so...
Der starke Amerikaner,
ja. Und so ein Typ ist Rack ja auch hier, also...
Ja, ne? Ja, ich gehe jetzt nur von der Optik und da...
Nee, klar.
Nie sexy. Ja, und dann, also ich fand das Ende fand ich an sich cool, weil das ja auch so ein sehr pessimistische Schlusseinstellung ist. Mhm. Aber wie sie es dann umgesetzt haben, aus Kostengründen, das fand ich schon wieder richtig lame, Alter.
Naja.
Alter. Wie lächerlich ist das denn, Alter?
Aber eben, alles bei dem Budget, keine große Überraschung, finde ich.
Ja gut, aber davor haben sie ja schon auf die Kacke gehauen, weißt du, mit echten Spinnen und Riesenmassenpanik und so. Dann kommt der Schlussmoment und denkst du, Alter, was?
Da ist Geld ausgegangen.
Ja, glaube auch, ja.
Vielleicht haben sie chronologisch gedreht, weiß ich nicht.
Fand ich auch lame. Aber ansonsten bin ich gut durchgekommen. Es ist ein guter, also es ist ein solider Creature-Horror-Film so von damals. Es gab so ein paar, die ich von meiner Kindheit gesehen habe, die haben, glaube ich, noch mehr Steine im Brett. Es gab diesen, so einen Ameisen-Horror-Film, das war aber nicht der, den ich hier schon mal rezensiert habe, sondern der auch so, wo Ameisenschwärme so komplett irgendwie über so ein Gebäude rüberfallen und so. Den fand ich damals natürlich super flashig, als ich klein war und der im Fernsehen lief, aber würde ich bei dem ja wahrscheinlich eh nicht denken, wenn ich jetzt klein gewesen wäre, aber jetzt so als Erstsichtung. Dieses Putzig trifft schon, aber ich habe schon schlimmere Creature-Horror-Filme gesehen. Also hier haben sie sich auf jeden Fall ein Zeug gelegt.
Ja, guck mal, wir haben auch hier, wann war das letztes oder vorletztes Jahr, diesen französischen Vermin?
Ja, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen auf dem Fantasy Filmfest. Aber hier, Rack Attack und so, fand ich auch scheiße. Also den fand ich richtig scheiße.
Mhm.
Da fand ich den hier besser, weil der eben wenigstens nicht diese Comedy-Elemente mitbringt.
Na, okay. Naja, gut, der ist halt eher eben lieber unfreiwillig komisch.
Ja, klar. Aber ey, Save the Spiders.
Ja, aber ich finde...
Team Spinnen.
Ja, das sowieso. Und deswegen ist das schon auch noch so ein Wermutstropfen, dass hier halt echt viele Spinnen draufgegangen sind, Alter. Mhm. Naja. Aber cool, du hast mitgeguckt und kannst jetzt hier eine Lanze brechen für den Film. Der wäre ja eh von vornherein bei dir besser aufgehoben gewesen.
Als ja, mal. Wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Ein bisschen. Ich habe das war ja so eine DVD-Reihe, die dann rauskommt, ist so mit Creature-Horror-Film. Ich habe mir auch einen geholt, der Polyp heißt der.
Mhm.
Über so einen Tintenfisch, der durchdreht. Der wird wahrscheinlich auch nicht so richtig geil sein, aber irgendwann werde ich den mal.
Aber ich finde ja gerade so auch so eben so abgefahrene Creature-Feature-Sachen auch irgendwie manchmal recht witzig.
Ich glaube, die haben mittlerweile sämtliche Tiere durch, die irgendwie durchdrehen.
Vor allem in Kombination mit Drogen, ne?
Ja, du hattest doch diesen Waschbär, Crackhoon hieß der, oder? Den hast du auch hier.
Und jetzt bin ich neulich auf einen Film gestoßen, der heißt Meth Gator.
Meth Gator, habe ich auch schon mal von gehört. Ja, Waschbären sind auch so coole Tiere, Alter, die liebe ich zum Beispiel.
Ja, Mann, ein Hammer.
Die sind
mit ihren kleinen Händen.
Ja, die sind so lustig, Alter.
Ja, aber Kingdom of the Raccoons da haben wir noch nicht.
Warten wir noch drauf.
Ja.
Na gut.
So, jetzt Zahlen zu Kingdom of the Spiders. 5,7 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 2,9.
Und was gibst du? Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Konnte nicht viel mit anfangen, sagst du. Ja, so richtig viel Positives hast du jetzt nicht von dir gegeben, war nicht dein Film. Aber ich glaube auch nicht, dass es so der so eine gewisse Kurzweiligkeit, glaube ich, traue ich ihm noch zu bei dir und deswegen sage ich eine 4.
Ja, also ich habe doch sogar gesagt, dass ich hier ganz gut durchgekommen bin, weil das Pacing ganz gut ist. Ich bin bei 4,5 sogar.
4,5?
Ja.
Mhm. Wird jetzt meine Argumentation hier angekreidet oder was und schon bewertet?
Nö, weil du jetzt gerade meinst, das da rausgehört zu haben. Ich habe es halt genau so gesagt. Ne? Deswegen.
Ja, dann habe ich es eben nicht rausgehört, dann hat das eben gesagt. Dann beruht das nicht auf meinen Skills, sondern auf seinen Skills. Was immer diese Profilierungsscheiße.
Was denn? Was hat denn das mit Profilieren zu tun?
7 von mir.
7?
Ja, ja.
Okay, das ist großzügig.
Ja, ich weiß noch, dass ich geschwankt habe zwischen 6,5 und 7 und dachte so, ach komm hier.
Was soll der Geiz?
Was soll der Geiz? Gib ihm seine 7.
Okay, okay.
Ich habe schon laut gelacht von dem wegen dem Macho-Gehabe. Also das wollte der Film wahrscheinlich nicht, dass ich da so einen Spaß dran habe.
Nee, nee.
Also und hat er auch irgendwie, fand es beeindruckend, was da gemacht worden ist mit den Spinnen und so.
Man merkt schon, das meinen die ernst.
Ja, ja. Deswegen 7 Punkte von mir für Kingdom of the Spiders.
Mhm.
Mörderspinnen. Also Grüße an Ernie. So, jetzt reicht's aber mit dir. Mein Film ist nicht auf deinem Mist gewachsen.
Nichts von Ernie?
Nichts von Ernie. Muss genügen für diese Episode. Ich habe was Aktuelles.
Mhm.
Auch den könnt ihr eventuell noch im Kino erwischen, wenn ihr schnell seid. Und ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hattest, aber es ist der brasilianische Beitrag für die kommenden Oscars. Und der heißt The Secret Agent.
Mhm.
Alias O Agente Secreto. Und dieser spanische Originaltitel bezieht sich darauf, dass das Hauptproduktionsland Brasilien ist. Aber Frankreich, Niederlande und Deutschland haben ebenfalls hier ihr Geld reingepumpt. Und der Regisseur und Drehbuchautor, den hatten wir schon, der heißt Kleber Mendonça Filho. Und das ist der Herr, von dem wir hier Bacurau hatten.
Hm.
Oder Bacurau.
Mhm.
Hast du was gehört von The Secret Agent?
Mhm. Ja.
Hast du auf dem Schirm?
Naja, auf dem Schirm wäre jetzt übertrieben, aber ja, ich habe
schon mal mitgekriegt.
Mitbekommen, dass der da am Start ist.
Alright. Da werde ich mal gucken, was hier geht. Es ist auf jeden Fall in erster Linie die Show von Wagner Moura, der hier, wo wir wissen, der hatte seinen Durchbruch in Narcos als Pablo Escobar und war ja danach gut unterwegs und besonders auch international hier mit The Gray Man und Civil War hat er mitgespielt. Da fanden wir ihn jetzt nicht so mega krass, aber jetzt auch bei Mr. und Mrs. Smith in der Serie hat er eine größere Rolle gehabt und so. Also er hat ja schon ein paar Sachen gemacht international und jetzt ist er wieder zurückgekehrt in seine Heimat, wo er Tropa der Elite ja auch mitgespielt hat und um da wieder ein bisschen in seiner Heimatfront zu drehen und da ist dieser Film entstanden. Die Handlung und die Story spielt 1977 in Brasilien und wir sehen einen Mann, der quer durch Brasilien fährt mit seinem VW Käfer, um nach seiner Arbeit, die er dann irgendwie als Uniprofessor abgegeben hat, das war in São Paulo, der war in dieser Stadt lange unterwegs, hat als Professor gearbeitet und kommt dann zurück oder ist unterwegs zurück in seine ursprüngliche Heimat, in die Stadt Recife. Und Recife findet auch zu den Tagen, wo er zurückfährt, so ein Karneval statt. Das ist halt so eine Hafenstadt und die machen halt so einen riesen Trara um diesen jährlichen Karneval. Aber was Armando, so heißt nämlich dieser Herr, genau will, ob er jetzt auf der Flucht ist von irgendwas, worum es in dem Film überhaupt geht, auch der Titel lädt natürlich zu Spekulationen ein, das bleibt zum Teil auch wirklich kryptisch, beziehungsweise im Dunkeln. Und es ist schon ganz interessant, wie das aufgezogen ist. Weil wir sehen schon relativ früh in den ersten Szenen, dass eine sehr korrupte Zeit ist. Er kommt an eine Tankstelle, um irgendwie Benzin zu finden. Es ist alles total abgelegen. Und auf dieser Tankstelle liegt draußen im Sand halt einfach eine Leiche rum. Die ist halt so mit Kartons zugedeckt, weißt du, so einen aufgeklappten Karton. Du siehst da die Füße irgendwie rausgucken. Und er fragt sich, was da los ist. Und er sagt, ja, die liegen da seit 4 Tagen und so wird nicht abgeholt. Irgendwie wollten die Sheriffs schon vorbeikommen, wollten sich um die Leiche kümmern. Die Sheriffs tauchen dann auch irgendwann auf. Die sind aber an der Leiche nicht sonderlich interessiert, sondern vielmehr an Armando und fragen ihn höflich, ob er denn irgendwie so die Polizeispende unterstützen will, damit die hier ihre jährliche Polizeiveranstaltung steigen lassen können, brauchen dafür noch ein paar Scheine und wollen da irgendwie so $100 von ihm sehen. Das heißt, die lassen sich auch gerne mal bestechen. Und er sagt, er hat nur $20 in der Tasche, beziehungsweise diese Währung, die es damals gab. Also alles sehr korrupt und sehr fragwürdig, was da abgeht, so die Verhältnisse in Brasilien. In Recife angekommen.
Ja, jetzt, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil du sagst, die Währung, die es damals da gab, haben die jetzt eine andere?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die brasilianische Währung ist, deswegen wollte ich jetzt nicht, Dollar sagen, weil Dollar wäre falsch.
Real oder nicht?
Royal?
Ja.
Royal, which is.
Nein, real.
Real?
Ja, wie man hört.
Kann sein. Jetzt profiliert er sich, indem er belesener ist als ich.
Nein, ich dachte nur, du sagst mir jetzt, die haben zwischenzeitlich eine neue Währung. Ich meine, ich war selber noch nie in Brasilien, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob die eine neue Währung haben. Ich kenne die Währung nicht, deswegen habe ich sie mit Absicht ausgelassen, damit ich nicht so inkompetent wirke.
Gut.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
So, jetzt kommt er an in sein ursprüngliches Heimatdorf, also es ist so eine wirklich, wirklich sehr, sehr kleine Stadt und lebt bei der ebenfalls etwas zwielichtigen Donna Sebastiana. Das ist eine alte Frau, die bei sich auch so Flüchtlinge beherbergt. Also da arbeiten auch so ein paar, nicht arbeiten, sondern da wohnen auch so ein paar, so ein afrikanisches Pärchen und so. Und dort kriegt Armando ein Zimmer und gibt sich als Marcello aus. Das heißt, er ändert seinen Namen. Mhm. Wo wir uns auch fragen, was hat es damit auf sich? Auch seltsam. Sein kleiner Sohn lebt übrigens dort im Ort bei seinen Großeltern, also die Mutter und Vater seiner Ex-Frau.
Aber mit dem Titel vermutest du doch jetzt erstmal, dass der halt irgendein Agent ist, oder?
Klar, so. Vermutest du das, definitiv. Ob das dann stimmt, ist wieder eine andere Frage.
Ja, gut. Ja.
Und dann, man darf über diesen Film gar nicht so viel erzählen, aber es passieren seltsame Sachen. Es geht dann natürlich um diesen politischen Umbruch in Brasilien. Es geht so in großen Teilen um reißerischen Journalismus, weil durch ein menschliches Bein, was in einer Haileiche gefunden wurde, wird nämlich auch die korrupte Polizei dann plötzlich hellhörig und Kriminelle werden dann irgendwie in Aufruhr gebracht durch dieses Bein. Also auch was damit auf sich hat, finden wir nicht zu hundertprozentig raus. Und das finde ich so abgefahren, weil es ist ein super ungewöhnlicher Film, weil er sehr lang, der geht 2 Stunden 38, also einer von der Sorte. Mhm. Der ist manchmal wirklich langsam, der ist manchmal extrem anspruchsvoll, dann explodiert die Gewalt aber auch an manchen Stellen, so wo du denkst, Alter, was geht denn jetzt ab? Und dann wird er auf einmal auch surreal, also fast schon albern, weil es gibt eine Szene mit diesem abgetrennten Bein, was sich dann irgendwie selbstständig macht, wo du denkst, Alter, was war das denn gerade? Und du hast bei dieser Donna Sebastiana lebt eine Katze, die ist wortwörtlich auf jeden Fall eine Siamkatze, lol, weil die hat 2 Gesichter. Also eine siamesische Katze, die praktisch 2 Gesichter in einem Katzenkörper hat. Sieht voll abgefahren aus.
Okay.
Das ist das Haustier, das da rumläuft. Und da denkst du auch so, Alter, was hat's jetzt mit dieser Katze auf sich? In einem normalerweise komplett realistischen Szenario. Weißt du? Und das ist schon sehr ungewöhnlich.
Nochmal, du hast es wahrscheinlich erwähnt, ich weiß es nicht mehr. Welche Zeit bitte erzählt?
Wir sind im Jahr 77.
77, mhm. Okay.
Und filmisch ist der mega, weil du hast geile Musik aus dieser Zeit, weißt du, 70er Jahre, südamerikanische Musik. Der Sound ist hier auch extrem wichtig. Filio, also der Regisseur, hat die Kinos instruiert tatsächlich, den Sound so weit wie möglich aufzudrehen, ohne dass jetzt die Boxen knarzen. Oder ohne dass jetzt, aber schon so weit, wenn man sagt, so, man hat so eine gewisse Range bei Filmen, hat er hier immer gesagt, so, wenn er den Film zeigt, bringt den richtig laut, weil der hat hier teilweise richtig wuchtige Momente reingebracht, wo man auch zusammenzuckt. Und das hat er auch in die Werbung oder in die, das hat er auch mal rausgeschickt, dass die Kinos gefälligst diesen Film richtig laut zeigen sollen.
Mhm.
Und ich hatte es bei Eddington, tatsächlich hat The Secret Agent einen ähnlichen Vibe, weil du Momente hast, wo du sagst, so, Alter, das kann man nicht kommen sehen. Das heißt, die ganzen Filme, wo du sagst, das ist generisch oder das hat man vorausgesehen, das ist das Gegenteil davon. Weil du weißt nicht so richtig, was hier passiert. Und du weißt am Ende immer noch nicht, es werden nicht alle Fragen beantwortet, drücken wir es mal so aus am Ende. Und er bleibt ein bisschen kryptisch, aber...
Aber für dich ausreichend?
Nicht minder interessant. Der ist richtig gut.
Aha.
Und bin gespannt, was der da reißt bei den Oscars. Aber ich finde ihn, und nicht nur ich, also der kommt mega gut weg bei den Punkten und bei den Leuten, die ihn gesehen haben. Und der hat irgendwas Faszinierendes, auch wenn er übel lang ist und auch wenn er irgendwie dann wieder irgendwie zu ruhig ist, aber dann auch doch wieder... voller Gewalt, also ist ein sehr abgefahrener Film und das hat so ein bisschen was von einem Fiebertraum und die Inszenierung mochte ich sehr bei The Secret Agent.
Mhm.
Ja, und es ist der letzte Filmauftritt von Udo Kier,
mhm,
der neulich verstorben ist, Rest in Peace, und ja, den sehen wir hier auch in einer Szene, also das ist auch nochmal interessant, dass der hier auftaucht.
Hm.
Ich war ja nicht so ein Riesenfan von Bacurau, wie du weißt, den fandst du ja um einiges besser als ich. Mit The Secret Agent hat er sich für mich schon wieder sehr interessant gemacht. Also dem konnte ich einiges mehr abgewinnen.
Mhm.
Und kann er den ans Herz legen. Und spätestens, wenn dann wirklich Nominierungen raus sein sollten und der ist im Rennen, dann wirst du dir eh alle durchsuchten. Aber bin gespannt, was du dann sagst. Ich mochte den tatsächlich sehr. Hm. Auch wenn er so ein bisschen... Ja, er ist einfach ungewöhnlich und das kann man ja dem Film nicht irgendwie vorwerfen, dass er ungewöhnlich ist. Das ist ja eigentlich geil. Das ist ja das Gegenteil von generisch.
Ja, natürlich. Aber wie ist das mit den Sachen, die für dich da jetzt offen geblieben sind? Also hättest du da gerne irgendwie noch, würdest du da noch mehr verstehen wollen? Oder?
Er bietet Interpretationsspielraum und das finde ich gut. Mhm. Also ich kann mal eine Sache reinschmeißen, so als Beispiel, und das ist, glaube ich, kein Spoiler. Er ist kein Geheimagent. Mhm. Das schicke ich schon mal raus. Das heißt, der Titel alleine führt dich schon in die Irre, bevor du überhaupt in den Film gehst.
Mhm.
Und er gibt sich mit verschiedenen Namen aus und na klar spekulierst du darauf, hat das was mit dem Titel zu tun oder so, aber nee. Also nichts ist so, wie es scheint. Ich drück's mal so aus.
Okay.
Ja. Und deswegen O Agente Segreto aus dem Jahr 2025. Lasst euch nicht abstrecken von den 2 Stunden 38. Ari Aster, guckt ihr euch doch auch an. Dann werft mal einen Blick nach Brasilien und guckt euch den an, weil das ist von mir eine absolute Empfehlung. Ich mag den.
Okay.
Und
okay.
Fand ihn überaus interessant. Und deswegen jetzt die restlichen Punkte, weil mehr habe ich nicht. Und ich sollte auch nicht zu viel auf die Handlung eingehen. Und aber es gibt hier einige Verflechtungen und Verstrickungen, die lassen einen schon dranbleiben. Und auch diese Szene mit dem Hai, hier gibt es auch ein paar Jaws-Referenzen tatsächlich, so, die 1:1 so gefilmt worden sind, mit dem Obduktionstisch und so von dem Hai.
Okay.
Schon auch abgefahren. Das heißt,
witzig.
Fio hat auch tatsächlich zugegeben, dass er großer Fan ist von Jaws von Spielberg und hat das tatsächlich bewusst hier so eingebaut, wie einige Szenen aus Der Weiße Hai.
Sehr geil.
Ja. Dann zu den Punkten.
Mhm.
IMDb 8,0 und dann haben wir einen Metascore, der ist bei 91, Alter.
Wow.
Und Letterboxd 3,9, brauchst du dich auch nicht verstecken.
Krass.
Gute Zahlen und ich muss da in die Lobeshymne einsteigen. Ich mochte den auch, aber das ist zum Beispiel ein Film, ich würde das, du hast bei Eddington vorhin gesehen, so, dass der für dich wenig Rewatch-Value hat. Der ja zum Beispiel hat extrem viel Rewatch-Value, weil ich hatte voll Bock, nochmal irgendwie bei einem Rewatch zu ergründen, ob ich irgendwas verpasst habe. Weißt du, um zu gucken,
deswegen
ob ich
die Lücken
vielleicht fülle. Ja. Insofern, das ist einer von denen, wo du, das gibt ja manche Filme, wo du das Gefühl hast, okay, du hast nicht alles verstanden, aber du hast trotzdem keinen Bock, den nochmal zu sehen. Der ist das Gegenteil davon. Mhm. Ich habe voll Bock, den nochmal zu gucken.
Okay. Achso, jetzt muss ich raten.
Jetzt musst du raten.
Das ist gar nicht mal einfach. Ich sag 9.
8,5.
Oh, fuck, genau. Ja, okay. Das war natürlich mein erster Impuls.
8,5 sitzt mit Raum nach oben durchaus.
Ich überrede mich immer wieder selbst.
Gutes Ding. Warst du nicht derjenige, der mir ursprünglich den Tipp gegeben hat?
Ja, ja, klar.
Hör auf deine erste Intuition. Die ist meistens richtig.
Ja.
Dann weichst du von deinen eigenen Tipps ab. Das ist wie wenn Miyagi irgendwie,
siehst du,
vor allem seinen Kampfstil ändert.
Ja. Nichts mehr, wax on, wax off.
Kannst du nicht bringen.
Ja.
So, jetzt haben wir noch zwei Auftragsfilme. Kommen wir zum vorletzten.
Mhm.
Was machen wir jetzt?
Hatten wir jetzt irgendwo Reihenfolge? Nee,
ich meine, wir sind jetzt sowieso zu spät, weil perfekt wäre natürlich der eine Film gewesen, wenn wir noch November gehabt hätten. Ach, aber der November ist ja jetzt schon vorbei. Wir sind jetzt im Dezember. Aber wir bringen jetzt trotzdem, ein von den beiden Filmen ist ein Film Noir, deswegen sorry für die Verspätung, Jens.
Dann machen wir den noch.
Dann machen wir den. Für Jens, man. Die Ratte von Soho. Der akkurat übersetzt worden ist.
Ja. Night and the City.
Ach so, ich dachte The Rat from Soho. Ja, Night in the City heißt der im Original und auf Deutsch Die Ratte von Soho. Etwas reißerisch. Willst du raten?
Ja.
Willst du raten?
Ja. Ich habe mir für dich 8 Punkte aufgeschrieben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das ziemlich gut findest.
8 Punkte?
Ja.
Okay. Ich werde mal wieder hier, werde mich mal wieder outen und werde meine Gedankengänge hier unterhaltsam präsentieren, weil du sagst ja immer, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie im Podcast nachdenkt, schweigsam.
Du zwiefotzerte Sandburg!
Aber hallo.
Mal einwerfen.
Die Punktevergabe von dem Film steigt und fällt, wie du den Hauptdarsteller fandest.
Mhm.
Und
geglaubt, ja.
Ja, und das ist Richard Widmark. Und Richard Widmark ist schon sehr etabliert in der Filmgeschichte und hat schon große Rollen gespielt. Aber das ist so ein Film, wo er schon sehr, sehr groß spielt. Und ich weiß, dass du bei so einem Film im Laufe dieses Podcasts auch schon mal gesagt hast, dass die Schauspieler oder Schauspielerinnen sehr viel pressen, hast du es, glaube ich, genannt.
Mhm.
Und da dachte ich mir, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, wie er das hier spielt. Und er ist unsere zentrale Rolle in dem Film. Und wenn du das kaufst, wie er das spielt, dann wirst du den gut finden. Wenn du mit ihm Probleme hast, dann könnte das natürlich Verhalten ausfallen, was die Punkte angeht. Und deswegen bin ich mir hier nicht sicher und entscheide mich mal für so eine diplomatische Antwort und nehme eine 7. Mhm. Lang ausgeholt.
Okay. Ja, aber das kann sehr gut sein.
Ja.
Dass das so ist.
Werden wir feststellen. Grüße an Jens Mann.
Ja, von dem kam der.
Ja, der hat den vorgeschlagen.
Hast du den vorher auf dem Schirm gehabt?
Das war einer von denen, die ich tatsächlich auf meiner Watchliste hatte aus irgendeinem Grund. Aber
auf irgendwelchen Listen drauf.
Aber nur listenspezifisch, genau, von irgendwelchen Listen. Auf der Schneiderliste war er nicht, aber wahrscheinlich hat ihn dann Edgar Wright oder irgendeiner von den Konsorten dafür gesorgt, dass ich den auf der Watchliste habe. Aber nicht bewusst. Mhm. Dass ich jetzt gesagt habe, ah ja, den will ich auch noch gucken. Einer von denen war das nicht.
Okay.
Hattest du den auf dem Schirm?
Nee.
Auch nicht?
Überhaupt nicht.
Okay. Ja, das wird dann, wenn ich bei einer Watchlist noch so durchforste, dann kommt so, kommen so zwei Seiten so mit Filmen aus den 50ern und 60ern und da sind so ganz viele Noir-Filme bei und da sind halt auch so Plakate, die sich so unfassbar ähnlich sehen, die erstmal unterscheiden und zu gucken, was ist da überhaupt was und so. Fällt mir sowieso nicht leicht. Also ein paar von denen weiß ich, dass die gibt. Ich weiß, wer mitspielt. Ich will die unbedingt sehen und bei anderen denke ich so, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Hm.
Ja.
Ja, aber du hast ja vom Regisseur hast du ja schon Riffifi gebracht, ne?
Richtig, ja. Das ist natürlich ein großer Film, den er gemacht hat.
Jules Dessin.
Mhm.
Irgendwie ein Name, der, finde ich, auf dem Papier erstmal französisch aussieht, aber der Herr ist aus Connecticut.
Mhm.
Und deswegen Amerikaner.
Richtig.
Ja. Kennst du Never on Sunday von ihm?
Nee. Den habe ich noch nicht gesehen.
Naja, weil dafür war er auch Oscar nominiert, ne? Also der hat 25 Credits und da sind schon ein paar größere Filme dabei. Und der ist so in, naja, eben gerade auf Letterboxd und so in der Filmbubble ist dieser hier schon auch sehr beliebt, wie ich festgestellt habe.
Okay.
Und ich kannte ihn nicht. Geschrieben hat das Joe Isinger, der auch Gilda geschrieben hat, auch so ein Film, den ich nicht kenne, aber irgendwann mal sehen will.
Mhm.
Und das Ganze basiert auf dem Roman von Gerald Kirsch. Ja, dann gibt es auch zwei Autoren, die uncredited gelistet sind. Aber es ist halt schon, ja, es ist ein Noir-Film. Wobei ich finde jetzt gerade, wenn wir hier den Helden des Films, das ist ja eigentlich ein recht klassischer Anti-Held, eigentlich auch noch recht subversiv Anti-Held, so, und das ist, finde ich, für Film Noir schon nicht typisch, zumindest.
Hm.
Ja, wobei es gibt
das
schon.
Das sind ja nicht so die, also Humphrey Bogart und so, das sind ja nicht so die strahlenden Helden, sondern das sind ja meistens irgendwie alkoholisierten, in die Jahre gekommenen Schnüffler. Also, es sind oft auch so Anti-Helden, wenn du mich fragst. Aber gut, hier hast du jetzt wirklich. Also
ja, aber es sind schon, also die kommen zumindest meistens aus einer Position, wo sie mal was wirklich gut konnten oder so, ne? Also,
ja, auch.
Oder dass sie halt in einer Sache irgendwie so besonders gut sind. Und ich finde jetzt halt bei ihm, oder zumindest ist mir das irgendwie so aufgefallen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber kam mir irgendwie so vor, dass ich es noch nicht oft gesehen habe, dass das halt eigentlich eher so ein Lutscher ist.
Ey, na nicht nur das, von der für die damalige Zeit, dass man so ein Typ im Zentrum steht, der auch so ein wieseliger Opportunist ist, weißt du, und überhaupt
ja, ja,
weit entfernt von irgendwelchen moralischen Bedenken und so.
Ja, ist ein Betrüger. Das
fand ich schon krass, ja definitiv.
Harry Fabian, um den es hier geht, gespielt von Richard Widmark. Der ist halt eben echt so, ja, so ein Hustler.
Mhm. Voll.
Und große Ambition ist, sich als Boxpromoter, als Wrestling-Promoter einen Namen zu machen.
Mhm.
Und jetzt hat er eine Freundin, die ist Sängerin in so einem Nachtclub und die drängt ihn immer wieder so mal mehr, mal weniger subtil darauf, doch mal einen ehrlichen Job anzunehmen. Weil der halt schon 1000 Business-Ideen hatte und halt immer hier und da seine Betrügereien macht und das halt nie wirklich groß geworden ist, was er da geplant hat. Na, und hat eben entsprechende zwielichtige Vergangenheit und die ganzen gescheiterten Pläne und jetzt stößt er eines Nachts auf den legendären Wrestler Gregorius. Gregorius the Great. Der auch wirklich von so einem legendären Wrestler gespielt wird, der hier, glaube ich, auch seinen einzigen Filmcredit hat, ne? Stanislaus. Ja, den Nachnamen kriege ich nicht ausgesprochen. So, und jetzt redet unser Hustler auf den ein, dass der jetzt über ihn wieder das alte, klassische, griechisch-römische Wrestling halt groß machen möchte und also für so ein Comeback sorgen möchte. und er möchte ihn promoten und hab da ganz schnell, hat er Pläne zusammen für den nächsten Kampf und. Und jetzt ist aber das große Problem, das kriegt er dann auch ziemlich schnell verdeutlicht, dass halt in der Stadt einfach es schon einen sehr großen Promoter gibt. Und der will sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und setzt deswegen so ein paar Leute auf unseren Hustler an.
Ein sehr junger Dreifüß.
Ja. Herbert Lom, wobei das ist ja der so das Sagen hat, wenn es ums Promoten geht in der Stadt, ne? Ja, und sowieso ist das, gibt es halt so ein verflochtenes Syndikat und der, also dieses, da kommen, spielen eine Menge Sachen mit rein, weil es eben dann auch um die Verträge geht, die der da abschließen und natürlich gibt es korrupte Menschen. Und er wackelt da eigentlich recht naiv durch, ne? Also er ist halt wahnsinnig ambitioniert, aber eben im Zuge dessen schon auch gerne mal ein bisschen gutgläubig und
reitet sich eigentlich immer weiter rein. Mich hat es ein bisschen an Uncut Gems erinnert. Weißt du, weil er sich selbst immer weiter so reinschaufelt in den Dreck.
Ja. Ja, und dann passieren natürlich auch noch Dinge, ne, die er nicht wirklich beeinflusst hat, aber es läuft halt alles ziemlich beschissen.
Ja. Was ich halt krass finde, tatsächlich seine besagte Freundin, die du erwähnt hast, das ist so die einzige, vielleicht noch der Nachbar, aber das ist wirklich eher eine kleine Randrolle, wo ich sagen würde, die sind moralisch zumindest irgendwie ohne irgendeine Macke unterwegs, weil alle anderen, die hier auftauchen, Alter, die an irgendeiner Stelle verraten, die irgendjemanden bauen Scheiße, sind kriminell, sind Mörder, was auch immer so. Das sind wirklich,
naja, also gerade mal. Jetzt, ne? Also der legendäre Wrestler ist ja schon auch ein recht integrer Typ.
Ja, gut, aber der lässt sich auch ein auf irgendwelche schmierigen Wetten und so, weißt du, und ist ja in dieser Unterwelt unterwegs, also.
Nee, warum, was für schmierige Wetten lässt er sich denn ein?
Welchen meinst du jetzt, welchen?
Ach so. Na, der Gregorius the Great, ja, gut, Alter, der ja, okay, ist doch ja, gut. Der Inbegriff ja, von Integrität.
Ja, gut. Aber schon größtenteils hat viele, also yeah, auch die, klar. Weißt du, von dem er sich dann das Geld holt und seine Frau, weißt du, die dann irgendwie ihren eigenen Ehemann betrügt so und dann zurückrudert und so. Also alle sind moralisch fragwürdig definitiv unterwegs.
Ja. Gene Tierney übrigens noch dabei, die ja auch große Filme gemacht hat und Oscar nominiert war und so weiter, wie Richard Widmark auch.
Ja.
Ja, und eben Herbert Lom haben wir noch erwähnt. Hugh Marlowe könnte man noch erwähnen, den kennt man auf jeden Fall auch, wenn man Filme aus der Zeit kennt. Und Mike Mazurki, der ist hier so der The Strangler, ne, haben sie ihn genannt, ja. Der gegnerische Wrestler. Ja, und der Regisseur, der hat das in London inszeniert, weil der in den USA da auf der schwarzen Liste gelandet ist. Mhm. Das war ja die Zeit, wo ganz schnell mal Leuten angehängt wurde, kommunistisch zu sein.
Ja, die große Hetzjagd, die Hexenjagd.
Und dann war man raus.
Da hat man ihm auch nahelegt, glaube ich, die aufwendigen Szenen erstmal abzudrehen, dass die im Kasten sind, bevor hier irgendwas passiert.
Mhm.
Weil da wollten sie halt einen fähigen Regisseur haben und jemand, der weiß, was er macht. Und dann hätte man die Dialogszene oder so kleinere Szenen, hätte man eventuell noch nachdrehen können mit jemand anders. Ja. Das war schon so mit einkalkuliert, dass da eventuell Probleme auf ihn zukommen. Aber es ist das große Plus vom Film und es sind so Filme wie wir neulich hatten mit The Window und so, das unheimliche Fenster und so, dass ich es halt zu schätzen weiß, du siehst halt, das sind keine Studiofilme, weißt du? Du siehst halt irgendwie die Straßen von London, wo er halt lang rennt, du siehst irgendwie den Hafen von London, wo dieser Film halt spielt. Es wird halt nicht so in den Studios groß, also so große Teile werden halt nicht im Studio nachgebaut, wo du weißt, okay, das ist ein Set. Das ist eine Bühne oder so, sondern du siehst halt wirklich eine Menge von den Straßen und von den, von den Gassen Londons und das ist schon, das sorgt schon nochmal ein bisschen für Authentizität.
Ja. Naja, ich meine, also Studiochef zum damaligen Zeitpunkt auch war ja Daryl Zanuck, von dem wir hier schon viele Filme besprochen haben. Wirklich einer der größten Produzenten wahrscheinlich.
Das ist ein Top-Player.
Der Filmgeschichte.
Ja. Die große Frage ist jetzt, wie du es denn fandest.
Ja, ich kann sehr vieles nachvollziehen von dem, was du gesagt hast. Und ich finde auch, wie er da so mit seinen blonden Haaren panisch umherschauend durch die Gegend rennt. Ich hatte auch so den einen oder anderen Kinski-Vibe tatsächlich.
Mhm.
Und ich finde, der Film ist krass dicht erzählt.
Okay.
Also ich finde, der geht ja schon fast direkt los auch. Also der lässt sich nicht viel Zeit am Anfang, sondern steigt eigentlich direkt ein. Und dann weil bei ihm, also unserem Protagonisten, halt ziemlich Druck drauf ist, ne, muss ja, der er ist halt auch immer,
die ganze Zeit,
er hetzt halt von A nach B und man geht da mit, also man wird da mitgerissen die ganze Zeit. Und ich fand den super.
Fand's auch gut.
Ja.
Cool. Ja, es ist auch so dieses klassische Ding, dass er jedes Mal denkt, so, okay, jetzt hat er es geschafft, so, weißt du, jetzt kommen endlich die guten Zeiten, so, und dann passiert irgendwas, wo er dann wieder runtergerissen wird, weißt du, wo es dann wieder, wo zurückgeworfen wird, so, und das ist schon ganz geil gemacht.
Ist das denn jetzt schon eine Loser-Ballade?
In gewissermaßen ist das wirklich eine Loser-Ballade, ja. Also, jetzt nicht die klassische, weil dazu ist er einfach zu, er ist ein bisschen zu motiviert für eine Loser-Ballade, drücken wir es mal so aus. Also, eine Loser-Ballade sollte schon meistens Charaktere im Zentrum haben, die schon abgeschlossen haben mit den Ambitionen und sagen so, ja gut.
Ach so, ja?
Die so ein bisschen ihre Zeit absetzen. Er ist ein bisschen zu, er rennt ein bisschen zu viel für eine Loser-Ballade.
That's the spirit!
Okay, na dann.
Ja. Aber cooler Film, mochte ich auch sehr. Also, ist schon ganz cool, so ein.
Die Ratte von Soho ist wieder ein bisschen schade, ne? Weil das ist wieder die Sorte fies, Titel, ja, die einem einfach eine Haltung vorgibt.
Ja, aber ich glaube, also auch was ohne den Titel glaube ich nicht, dass viele den so als Sympathiefigur ansehen.
Nee, aber am also Anfang, wenn du nicht wissen Daumen, kannst, in welche Richtung das geht, ne? Dann machst du ja mit ihm diese Abwärtsreise und da kann man sich schon zwischendurch denken, so, ach Mann, Alter.
Naja, aber er geht ja schon über Leichen, so, weißt du, und klaut Geld von Angehörigen und so, der scheißt ja auf alles, so, also der hat ja gar keine, der macht da zu viel Scheiß, als dass du da mit ihm Mitleid haben könntest, oder?
Ja, wahrscheinlich, hast du recht.
Das ist einer von denen, wo du dann irgendwann sagst, so, ja, dem ist nicht mehr zu helfen.
Nur ich finde halt, mit dem Originaltitel bleibt es dahingehend zumindest offen.
Ja, das stimmt.
Aber Alter, als ich dann gelesen habe, es gibt ein Remake aus den 90ern von diesem Film das mit De Niro und Jessica Lange, was ursprünglich Scorsese machen sollte und dann aber Irwin Winkler gemacht hat. Ich habe auch gelesen, dass das nicht gut wegkommt, aber ich will es trotzdem sehen.
Ja, habe ich auch mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob ich den damals irgendwie, ob der mir untergekommen ist. Es würde mich wundern, dass mir ein De Niro und Jessica Lange Film, dass ich nie was von gehört habe. Aber wahrscheinlich war er aus dem Gedächtnis wieder raus. Und ja, die Bewertung.
Ach, du meinst, du hast den unter Umständen gesehen?
Nee, nicht gesehen, aber zumindest von gehört. So. Mhm. Aber jetzt, als ich nachgeschlagen habe, war der Remake Robert De Niro, da gucke ich auch mal nach, was es ist. Und da sind auch so Leute wie Eli Wallach und so dabei.
Ja.
Aber dann dachte ich so, die Punkte, okay, das sieht nicht so gut aus. Aber ja.
Irgendwie will ich es trotzdem sehen.
Sehr gut, dann kannst du da mal vielleicht drüber berichten. Oder jemand von euch kann ja mal kommentieren, der das Remake vielleicht aus den 90ern kennt, ob der vergleichbar ist mit dem Original. Vielleicht habt ihr ja beide Filme gesehen.
Ja, zum Beispiel ein großes Herz für 90er-Jahre-Filme.
Klar.
Das ist ja schon, bin ich eh auch immer froh, wenn ich da, also vor allem so von Filmen, die man angeblich gesehen haben müsste.
Ja, so De Niros Filmografie auch mal zu schließen, also jetzt vielleicht nicht die neuere, aber so.
Von den alten Filmen, 70er,
ja, 80er, 90er kommt
schon. Da kenne ich schon auch wirklich vieles noch nicht.
Ja, ja, da gibt's viele. Also gerade jetzt hast du
schon echt viel gemacht.
Die Kommunistenjagd hast du ja erwähnt, der hat ja zum Beispiel auch, da hat er auch einen Film gedreht, wo er so Hollywood behandelt und dann vor Gericht kommt als Schauspieler damals.
Ach echt?
Ja, ja. Der ist auch gut, den kennen auch wenig Leute.
Okay.
Alright.
Ja, danke dafür, In Night in the City. Ich war richtig gut unterhalten hier.
Mensch, danke, Ernstmann, ja. Gut, dann zum Glück, was die diplomatische Antwort. Ich habe schon überlegt, ob ich da noch weiter runtergehe, aber könnte ja dann Schadensbegrenzung gewesen sein.
Tja, guess wieder. Das ist einfach Misstrauen hier.
Still just mistrusting of the Swiss.
Taktieren.
Ich sag dir, es hat damit zu tun, dass ich Schweizer bin.
Vielleicht, ja.
Ich höre Stimmen.
Erwartest du jemanden, oder?
Nö.
Okay. Wir machen mal hier zu Ende.
Was nichts heißen muss.
Könnte sein, dass die Bude gerade ausgeräumt wird, aber ey, wir machen erstmal den Podcast zu Ende.
Ja, eben. Prioritäten.
Ihr braucht eure Folge am Dienstag.
Solange wir uns hier nicht das Equipment klauen.
Na, das kann ich nicht. In dem Zimmer sind wir ja gerade. Ja, aber alles andere können sie dir klauen. Ich habe noch meinen alten Fernseher zu stehen. Also wenn sie den mitnehmen sollten, kriegst du meinen. Das ist kein Problem.
Okay.
Dafür sind Freunde da. IMDb 7,8. Es gibt keinen Metascore zu Die Rate von Soho alias Night in the City. Und wie viel hat er bei Letterboxd? Hast du den gerade aufgerufen?
Habe ich. 4,0.
4,0 bei Letterboxd. Ordentlich. Ja, die 8 von mir.
Habe ich mir noch gedacht.
Das ist richtig.
8 auch von mir.
Hey.
Yes, sir.
Jetzt, man sorgt für die Einigungsklingel. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, habe ich an deinem Tipp gemerkt.
Shit, ein Punkt verkackt.
Ja,
Mensch.
Ja.
Ja,
gut. So, und jetzt haben wir aber noch einen gemeinsam, oder? Eigene Projekte machen wir nicht mehr. Du wolltest nichts über den Cronenberg-Film hören, das machen wir dann anders.
Du kannst den auch bringen heute. Ich habe leider nur einen vorbereitet.
Nee, ist ja kein Problem. Dann habe ich mal wieder was auf Halde hier für das nächste Mal.
Kann nicht schaden.
Ja.
Um ehrlich zu sein, finde ich den am allerschwersten zu raten von diesen heutigen Filmen, die wir im Line-Up haben.
Ah ja?
Ja.
Okay.
Es geht um Barcelona für Kumpel Tintifax. Schönen Gruß an ihn.
Mhm.
Und der hat uns diesen Film hier beigetragen. Und auch wieder hier die Frage, schon mal gesehen oder schon mal von gehört?
Nein, weder noch.
Weder noch.
Aber die komplette Filmografie von Herrn Whit Stillman ist mir komplett fremd.
Einen habe ich aber auf dem Schirm, den ich sehen will. Last Days of Disco.
Ach.
Den habe ich auf der Watchliste, den will ich sehen. Und dann habe ich rausgefunden, okay, er hat den gemacht. Das habe ich jetzt auch nur im Zuge der Recherche rausgefunden.
Ich habe im Zuge der Recherche gesehen, dass Love and Friendship richtig, richtig gut bei der Kritik wegkommt.
Mhm.
Also der hat schon ein paar Sachen gemacht, die in gewissen Kreisen dann noch eine Menge Anklang finden. Und Barcelona zählt auch dazu.
Okay. Wer liegt denn vorne?
Ich. Das heißt, ich fange an. Ich habe mir für dich 7 Punkte notiert.
Mhm. Ich tippe auf eine 7,5 bei dir.
Mhm. Ja, Barcelona. Einer von den Filmen, die wahrscheinlich überall gleich heißen.
Denke auch, ja.
Auf der Welt.
Kann man nicht viel falsch machen.
Ja. Die Tagline ist Americans, Anti-Americans, in Love.
Mhm.
Ja.
Interessant.
Wie der Titel vermuten lässt, sind wir in Barcelona. Und zwar in den 80er Jahren.
Mhm.
Und da steht erstmal im Fokus unsere Hauptfigur Ted Boynton. Gespielt von Taylor Nichols. Den man jetzt nicht unbedingt kennen muss.
Aber die Fresse ist schon auch so, dass du überlegst, wo du den schon mal gesehen haben könntest in Filmen.
Ja, weil du halt in irgendeiner kleinen Episodenrolle in sämtlichen Fernsehserien und also er hat wirklich viel gearbeitet. In Babylon hatte der auch eine kleine Rolle und so. Ne? Also wir haben den schon immer wieder mal gesehen, weil 113 Credits, der hat viel gearbeitet seitdem.
Ist nicht wenig, ja.
Weil dieser Film ist von 94 und hier ist halt wirklich die Hauptrolle. Und er ist in Barcelona, weil er dort in der Niederlassung einer Firma aus Chicago als Verkäufer arbeitet. Und er ist also im Sales unterwegs und da auch sehr fokussiert drauf, hat auch Frauen irgendwie abgeschworen, nachdem das so mit seiner letzten Beziehung nicht so doll gelaufen ist und konzentriert sich eben auf die Arbeit, ist da sehr engagiert und eben auch ambitioniert und jetzt erhält er eines Tages recht unerwartet Besuch von seinem Cousin Fred. Und Fred ist Marineoffizier, der jetzt im Rahmen von so einer PR-Aktion auf eine Mission geschickt wird, für die US-Flotte nach Spanien zu kommen.
Mhm.
So, deswegen läuft er da in Uniform auf und ja, Ted und Fred, die jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt gute Freunde waren, wie wir dann im Verlauf des Films erfahren.
Nee, Ted war auch nicht so begeistert, dass er plötzlich vor der Tür steht.
Nö, eben, aber der drängt sich auf so, und macht auch keine Anstalten zu gehen und deswegen leben die jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten erstmal so zusammen in dessen Butze und...
Ja, ich glaube, die Ansage war, dass sein Schiff in 3 Tagen wieder anlegt und dass er dann wieder irgendwie...
Ja, genau. Also der loszieht. Anlass deswegen war eben diese Mission.
Ging nur darum, irgendwie diese 3 Tage da irgendwie zu eine Bleibe zu haben.
Ja, und dann sagt er aber, ey, weißt du was, ich bleib hier. Irgendwie finde ich es hier flashig. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass sie, naja, Beziehungen zu Frauen knüpfen, Spanierinnen, und mit denen in Konflikte geraten und Ted mit seinem Arbeitgeber in Konflikt gerät und Fred tatsächlich eben auch da mit der Community, mit der sie so rumhängen, so ein bisschen in Konflikt gerät. Und das alles ist gespickt von sehr vielen und langen Dialogszenen. Ja, aber im Grunde, ich weiß nicht, was würdest du noch dazu, wie würdest du das noch beschreiben?
Das ist so ein Go-with-the-Flow-Film tatsächlich von diesen beiden Dudes in praktisch Amerikaner in Barcelona, die da unterwegs sind und versuchen ihr Ding zu machen und sich dann immer mehr mit der Lebensmentalität von Barcelona eigentlich vertraut machen und verlieben, inklusive auch Frauen aus dem Land.
Mhm.
Deswegen hat er das so ein bisschen von Woody Allen an manchen Momenten, auch so auch dort durch das Dialoglastige natürlich und auch durch ein paar sehr bissige Dialoge und auch gut geschriebene, wie ich finde. Aber das ist einer von den Filmen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war vom Verlauf. Ich habe mich hier eine ganze Zeit lang gelangweilt.
Mhm.
Dann konnte ich mit den Figuren irgendwie nichts anfangen. Also irgendwie, die waren mir viel zu geschwätzig und hin und her und dachte so, wo will eigentlich die Story und wo will die Handlung hin? Und ohne, dass ich es gemerkt habe, Dennis würde jetzt wahrscheinlich sagen, wuchs der Film an mir. Also, wenn man sagt, dieses Grow on Me. Irgendwann war ich dann irgendwie drin und habe mich da so reinfließen lassen. Und irgendwie bin ich den beiden dann gern gefolgt bei ihren. Und dann gab es zwischendurch auch immer wieder Dialoge, die ich herrlich fand, so weißt du, wo die dann auf so einer Party sind und die sagen zu denen, ja, ihr Amerikaner mit euren Waffen und so weiter, deswegen schießt ihr euch ja gegenseitig tot. Da sagt er, ja, wir schießen nicht mehr als jetzt ihr Europäer oder als ihr Spanier. Wir sind nur bessere Schützen. Weißt du, wir zielen halt nur besser. So. Das sind halt so ein paar Momente, wo ich die Dialoge auch richtig, richtig on the point fand und on point war. Und fand den dann doch unterm Strich richtig cool am Ende. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich da reingefunden habe. Und dann irgendwie war ich traurig, als er vorbei war. Es war ganz komisch.
Ach, okay. Ja. Also,
bei dir nicht so ganz der Verlauf.
Ja, also nicht komplett anders, weil ich war schon auch am Anfang, dachte ich so, boah, okay, er ist jetzt unsere Hauptfigur. Mit dem muss ich mitgehen, ist mir schon nicht besonders leicht gefallen.
Ziemlicher Lappen, ja.
Ja. Und auch so erstmal für mich kein Hauptrollentyp, ne? Das ist, da ist man leider so konditioniert. Und dann taucht sein Cousin auf, gespielt von Chris Eigeman. Oder wird er so ausgesprochen? Weiß ich nicht.
Mhm.
Den man in späteren Jahren dann tatsächlich mal noch bei irgendwie in 8 Episoden Marvelous Mrs. Maisel gesehen hat. Also der hat aber mit seinen 31 Credits jetzt nicht ganz so viel gemacht.
Ja.
Aber ist jetzt auch vielleicht eine Ecke charismatischer, aber für mich jetzt auch niemand, wo ich sage, da muss ich jetzt einen ganzen Film mitgehen. So, jetzt haben wir diese Cousin-Konstellation. Und das wird natürlich immer wieder so ein bisschen gewürzt, sagen wir mal, durch jetzt eben die spanischen Figuren, die da reinkommen, die halt auch auf diese amerikanische Sichtweise halt voll scheißen. Ne, weil die mit einer europäischen Ehrlichkeit konfrontieren, vor allem auch eben, was diese Sicht auf Amerika angeht. Und dann ging es bei mir los mit den Konflikten, weil ich fand das halt dann schon immer wieder langweilig und dann waren aber zwischendurch Dialoge dabei, wo ich auch dachte so, ah okay, irgendwie ganz geil. Das ist ein cleverer Ansatz so. Und dann hatte ich aber wenig später einen ähnlichen Dialog, der so ein bisschen auf links gekrempelt war von dem, den ich eben gesehen habe. Und dann habe ich irgendwie versucht, die Haltung des Regisseurs, was dieses Thema angeht, dann noch so rauszulesen aus dem Film. Und habe die nicht so wirklich bekommen, weil dieses, was in der Tagline noch drin ist, dieses Americans, Anti-Americans und In Love, ich habe nicht so richtig verstanden, will der sich darüber lustig machen, wie Europäer Amerikaner sehen, weil es im Grunde einen großen Anteil Wahrheit beinhaltet? Oder will der irgendwie zeigen, wie dumm die Europäer alle sind, dass die Amis nicht verstanden haben? Weil es gibt Szenen, die irgendwie für beides sprechen und ich war dann wieder so, okay, ich glaube, ich verstehe den Film nicht, was will er mir erzählen?
Ja, beide Seiten werden teilweise durch den Kakao gezogen.
Ja. Und dann immer dieses, wir sprechen jetzt über Wirtschaft und ganz großpolitische Themen bei irgendeinem fucking Brunch oder abends, bevor wir feiern gehen und dann aber dieses, wie dann der Amerikaner reinkommt und dann den Europäern erstmal zeigen will, wie man jetzt hier eine Party startet und dann halt völlig baden geht damit.
Das war eine unangenehme Szene, ja.
Und ich wusste nie so richtig, wo der damit hin will. Und trotzdem war es aber so, dass eben, wie du schon sagst, manche der Dialoge sind gut geschrieben, sodass man da irgendwie mitgeht.
Mhm.
Ob man es will oder nicht. Aber unterm Strich war ich trotzdem so, der hat irgendwie kurze Momente, die ich fast schon genial finde.
Hm.
Aber im Großen und Ganzen, außer nervigen Charakteren, die sich hin und wieder interessant unterhalten, hast du halt sonst nicht viel Interessantes.
Du hast es gerade erwähnt, ja, die traurigste Limbo-Szene der kompletten Filmgeschichte. Also, das muss man auch erstmal bringen.
Ja.
Ich glaube, dass er tatsächlich so dieses, auch wenn ich jetzt natürlich, ich war einmal in Barcelona in den 90er Jahren, aber ich glaube, dass er so den Vibe der 90er in Barcelona, also obwohl er ja noch früher spielt.
Ich spiele
oder
in den 80ern.
Ja, obwohl er so diesen 80er, 90er Vibe, weißt du, mit vielen politischen Diskussionen auf irgendwelchen Brunch-Partys und so, weißt du, und Amerikaner das. Und es gibt ja so einen politischen Background auch hier mit einem Attentat und so, also mit so einer Bombe, die da hochgeht.
Ja.
Das bringt er, glaube ich, gut rüber, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch so eine Art Urlaub für den. Also auch wenn die da arbeiten, weißt du, sind ja trotzdem irgendwie in diesen schönen Straßen unterwegs, hängen in coolen Bars rum, treffen schöne Frauen und so. Und ich habe einen Kumpel, der jetzt über ein Winterexil immer nach Barcelona fliegt und sich da irgendwie ein halbes Jahr und dann erst wiederkommt, wenn es hier wieder warm ist. Weil er hasst Berlin halt im Winter und im Herbst und deswegen verpisst er sich da in die Stadt. Und den haben wir ja auch besucht letztes Jahr, wie du weißt. Und die Stadt hat schon einen besonderen Flair. Und ich glaube, dass er das gut angefangen hat, so den Flair von der Stadt. Und wenn die dann irgendwie vor so einem, in dieser Altstadt sitzen und so und die Bars und so, der Nightlife und allgemein so. Und die beiden, das finde ich halt auch wieder cool. So einerseits dachte ich auch so, ja, ey, so eine nicht mal sympathischen Normalos irgendwie, diese beiden Cousins ins Zentrum zu packen. Dachte ich erstmal so, ist komisch, aber dann dachte ich wieder so, eigentlich ist es geil und mutig, weißt du, dass nicht irgendwie, dass die nicht von einem jungen Mickey Rourke gespielt werden oder so ein Richard Gere oder so, sondern so eine
das vergisst man auch relativ schnell.
Voll, ja. Also könnte halt wirklich so, sind halt Menschen so, die es damals wahrscheinlich gab.
Ja, ja.
Obwohl die Dialoge natürlich sehr, also es ist so ein bisschen wie, wie heißt er hier von The Night Room und so, der Autor?
The was?
Aaron Sorkin. Könnten natürlich so Dialoge sein, die von Aaron Sorkin geschrieben worden sind, wo du gesagt hast, ja gut, im realen Leben unterhält sich so keiner, weil es ist viel zu ausgefeilt, die Dialoge und die Wortgefechte, die sich liefern. Aber dafür ist es ja ein Film, den wir gucken. Das wirkt jetzt wieder nicht so real wie das Setting,
ja,
aber trotzdem irgendwie cool und interessant.
Ja, ja, eben. Also ich fand die Figuren grundunsympathisch, aber habe mich halt trotzdem immer wieder dabei ertappt, wie ich denen irgendwie folge. Und,
ja, sympathisch waren die nicht, ja.
Also es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dachte, boah, was ist das für ein Rotz, ich muss das ausmachen. Sondern ich war schon irgendwie die ganze Zeit intrigued und irgendwie wollte ich wissen, was da geht, aber unterm Strich war es trotzdem irgendwie so, weiß nicht, was, also hast du eine Ahnung, was dir der Film erzählen will?
Der hat gar nicht so eine Story oder eine Handlung oder eine Moral, um das jetzt so runterzubrechen. Habe ich darin auch nicht gesehen.
Ja, aber dann ist doch irgendwie spannend, dass du in der Mitte der 90er einen Film machst, der in den 80ern in Barcelona spielt.
Ja, vielleicht auch ein bisschen eigene Erfahrung, steckst ja nicht drin. So
ja, das war ja tatsächlich so, ne? Also, weil Witt Stillman hat dann ja tatsächlich selber in Spanien gelebt und dort eine Spanierin kennengelernt und geheiratet. Witzigerweise ja Taylor Nichols auch, ne? Der hat sich in eine der Komparsinnen verliebt und hat die dann geheiratet. Hier bei dem Limbo-Tanzding, die eine in einem weißen Kleid. Ja, okay, das eine in einem ganz weißen Kleid, ist auch egal. Das ist,
ich habe in Tschechien übrigens gesehen, also den habe ich jetzt auf dem Hotelzimmer, auf meinem tschechischen Fernseher gesehen, ist auch schon 2-3 Wochen her. An die Frau im weißen Kleid, es tut mir leid, die kann ich nicht mehr abrufen.
Wir können Mira Sorvino noch erwähnen,
ja,
die hier auch mitspielt und Thomas Gibson.
Ja, aus Dharma und Greg.
Greg aus Dharma und Greg.
Genau, der kommt dann auch irgendwann ins Spiel. Genau, das sind so die zwei Namen, die mir zumindest was gesagt haben.
Ja, und das ist ein Film, den Stanley Kubrick anscheinend gut fand.
Stimmt. Der hat auch sowas gesagt, wie von wegen, dass das eine ungewöhnliche Art von Filmemachen einläutet. Oder beziehungsweise, dass man die Handschrift dem Film zuschreiben kann.
Ja, weil das muss man ihm schon lassen, ne? Also er scheißt schon auf ein klassisches Narrativ.
Oder auf Konventionen, wie Filme zu machen sind. Ja. Das finde ich auch, das wusste ich auch zu schätzen.
Und wie gesagt, ich räume echt ein, dass ich hier vieles nicht verstanden habe. Vielleicht ist das auch ein Film, wo man bei einer erneuten Sichtung sehr viel mehr drin sieht.
Er fordert schon definitiv die Zuschauerschaft mit seiner Art und mit seiner Geschwätzigkeit und so und mit den Figuren so. Also er macht es einem nicht leicht, den Film zu mögen. Das ist aber auch einerseits irgendwie auch cool. So. Ich kann es nicht erklären. Ich bin ein bisschen ratlos mit meiner, warum ich bei diesem Punkt gelandet bin, wo ich gelandet bin. Aber dann kam der Nachspann und ich dachte nur so, ach, irgendwie war das cool.
Ja, ist doch schön. Also ich meine, es ist auch irgendwo faszinierend, dass es jetzt nach all den Jahren, die wir hier Filme im professionellen Stil konsumieren, dass es dann immer noch Filme gibt, wo wir nicht so richtig wissen, wie man das beschreiben soll,
voll, ja,
wie man das gefunden hat.
Das stimmt, ja. In der ersten Hälfte dachte ich so, Tintifax, was soll das? In der zweiten Hälfte dachte ich, ah, Tintifax, okay, ich weiß Bescheid jetzt.
Ich war auch so mit der Punktevergabe hinterher, dachte ich so, was machst du denn jetzt damit? Also, weil, das fandst du, keinem Zeitpunkt war das scheiße, aber es war auch nie so, dass ich irgendwie dachte, boah, ist total cool und flashig und irgendwie will ich das unbedingt nochmal sehen, sondern...
Ja, ich dachte doch, dass du dem viel abgewinnen kannst, weil du magst dieses Dialogkino und so und auch so kleinere Filme, weißt du ja, zu schätzen, so, weißt du, mit nicht so einem Megacast.
Naja.
So. Da gab es ja den einen oder anderen, mit dem ich viel weniger anfangen konnte, den du aber gut fandest. Und da dachte ich, das ist einer von denen, die endlich habe ich mal einen sollen, den ich auch gut finde. Und da bist du wahrscheinlich verhaltener unterwegs. Ja, ich habe ja gesagt, der ist nicht leicht zu raten. Der ist, glaube ich, auch, der ist nicht jedermanns Sache. Wenn du so 10 Leuten den Film zeigst, wären 5 den richtig langweilig.
Aber ich würde nie von dem abraten, ne? Also, weil das ist schon die Sorte Film, wo ich eben denke, der ist so eigen, dass das eine super individuelle Sache ist. Wahrscheinlich auch hier wieder eine komplette Tagesformsache, wie man hinterher diesen Film gefunden hat.
Auf jeden Fall.
Also, allein dafür hat es sich gelohnt, den gesehen zu haben, weil das schon, das ist nun wirklich nicht generisch.
Und das muss man doch alleine schon auf der Plusseite dann abhaken.
Auf jeden Fall, klar. Und es ist ja auch kein großer Film, ne? Also ich meine, der hat 3,2 Millionen gekostet. War jetzt auch nicht groß erfolgreich, aber eben so in gewissen Kreisen erfreut er sich großer Beliebtheit. Und obwohl es hier viel um Liebeleien geht und große Diskussionen, das Ganze ist PG-13, geht eine Stunde 41. Und ja, Wood Stillman, Regie, Drehbuch, Produktion, alles er.
Ja. Ist ja, in manchen Momenten ist er auch so harmlos wie so eine Friends-Folge oder so, weißt du, in manchen Szenen, wo du denkst so,
ja
gut, hier geht es einfach nur um Liebeleien und irgendwie verliebt sein. Und
deswegen, weil dann gibt es schon auch so Entwicklungen in der Handlung, wo ich dachte, okay, gut, das jetzt auch noch oder was. Also, weißt du, so.
Ach, echt, ja.
Ja, weil halt das wäre eben dann bei Friends passiert. Dass er dann auch noch auf die Tante steht und so, weißt du? So.
Ja, aber bei Friends wurde keiner niedergeschossen, das können wir schon mal erwähnen.
Weiß ich gar nicht. Ich habe bei Friends nie vollständig gesehen.
Klärt uns auf, gab es da Leichen?
Im Off sind da bestimmt Leute gestorben.
Könnte sein, ja.
So, einen Punkt daraus hauen oder was?
Ja, lass machen. Was haben wir hier bei IMDb? 7,0, eine glatte, ein Metascore von 74. Und Letterboxd musst du wieder machen.
3,7
bei Letterboxd.
Ja.
Okay.
So, wo bist du denn gelandet schlussendlich?
8.
Oh, wow. Okay. Ich bin mal einen ganzen Punkt daneben. Ich bin mal 6.
Du bist bei einer 6. Okay. Schade, aber okay.
Oh, echt 8? Okay, krass.
Heute aber fette Ausbeute mit den gemeinsamen Filmen. Alter Falter. Okay, wir haben dreimal die 8 und einmal die 8,5 für The Other Guys. Das ist, das kann sich sehen lassen.
Gute Quote.
Ernie hat gewonnen. Ich schätze euch jetzt gegenseitig gegeneinander auf. Also Ernie hat das Rennen heute für sich entschieden. Aber sehr gute Ausbeute, punktetechnisch. Das waren gute Filme in letzter Zeit. Und die nächste Folge sieht auch nicht so schlecht aus, weil wir haben ein großes Line-Up für kommenden Dienstag. Der Profi mit Jean-Paul Belmondo. Wir haben Dirty Harry. Und wir haben Dance with Wolves, der mit dem Wolf tanzt.
Ja.
Also nicht gerade unbekannte Filme.
Das stimmt wohl, ja.
Nächsten Dienstag, aber du klärst uns erstmal auf, wie das Punkteraten ausgegangen ist.
4,5 miese für dich und 2,5 miese für mich.
4,5 zu 2,5. Mensch. Ich habe wieder alles gegeben.
Ja, geglaubt.
I was beating tic-tac-toe by a chicken.
Muss mich damit wieder entschuldigen.
Ist das die Rechtfertigung, ja?
Voll, ja.
You are the funniest person ever.
Absolutely. So, Freunde, ich würde sagen, wir lassen euch langsam in den Feierabend und für die frischen ZuhörerInnen da draußen, die uns jetzt erst entdeckt haben oder in letzter Zeit erst lieben gelernt, es gibt noch mehr von uns.
Oh,
hinter
ja.
einer Paywall. Wir verstecken uns hinter einer Paywall.
Gibt es viel mehr von
da uns. Da sind die richtigen Perlen. Und da müsst ihr mal reinschauen, nämlich bei Patreon und Steady. Findet ihr alles im Linktree bei Instagram oder auch wenn ihr es googelt, findet ihr Patreon und Steady definitiv auch. Da kann man uns unterstützen und kriegt Einsicht in unsere Tabelle, wo was rezensiert worden ist. Da kriegt ihr Losmacht. Da könnt ihr besagte Auftragsfilme, die wir heute auch besprochen haben, en masse, könnt ihr da auch nochmal irgendwie mit reinschmeißen. Und es gibt Zusatzepisoden jeden Sonntag, 18 Uhr.
Ja, kurzum, ihr könnt uns kaufen.
Ihr könnt uns kaufen. Wir sind käuflich.
Definitiv. Valuable teaching moment.
Ja.
Ganz valuable. So, hast du wunderbar gemacht. Das ist
Dankeschön.
Richtig. Müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Ja.
Ja.
Da gibt es noch mehr. Könnt uns also supporten. Macht das mal.
Wir machen viel. Und gerne auch auf YouTube mal folgen und abonnieren, weil da sind wir auch teilweise mit Gesicht zu sehen, weil wir hatten schon mal zwei Quizformate namens Bewegt mit Banausen Bash und der zweite, das war mit Video.
Ja.
Und da könnt ihr auch gerne mal reingucken und folgen für diejenigen, die nicht wussten, ach, uns gibt's auch bei YouTube. Hatte ich nämlich neulich einen, der meinte, ich dachte, wir hätten ein reines Audioformat, aber lohnt sich auch da mal zu abonnieren.
Ach, ja, siehste. Ja, müssen wir mehr machen mit Video, kündigen wir schon lange an, ist in Arbeit, nach wie vor.
Ist in Arbeit, ja, nach wie vor. Das sagen wir auch mittlerweile seit 2 Jahren, aber...
Ja, macht ja nichts.
Ist tatsächlich in Arbeit.
Immer sind wir halt langsamer.
Ja. Und, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, und natürlich auf allen anderen Plattformen, ob jetzt Spotify oder bei Apple Music und Apple iTunes und so, da definitiv auch gerne Bewertungen schreiben, das hilft uns für unsere Reichweite und... dafür, dass wir nicht im Netz verloren gehen. Insofern baut man da ein bisschen dagegen und drückt mal 5 Sterne für uns. Daumen hoch dafür.
Sehr gut.
Okay.
So machen wir das.
Genug jetzt mit dem Werbeblock. Hast du noch was auf dem Herzen zum Abschied?
Nein.
Nichts.
Gar nichts.
Dann drücken wir jetzt die
Wie, Outro. Du auch nicht, oder was?
Nee, ich auch nicht.
Super. Dachte, da kommt jetzt was Spannendes.
Ja, spannend ist, dass wir die Folge über die Bühne gebracht haben, ohne dass meine Pepsi ausgekippt worden ist und ohne dass es hier große Unfälle gab. Also,
ja. Siehst du, es geht wieder bergauf.
Scheint doch ganz gut zu laufen, ja. Es geht wieder bergauf.
Wunderbar.
Der Downswing, wie man im Poker sagt, ist vorbei.
Okay, dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Peace out.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.